Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 209 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Nach der Ausgabe 207 und der darin besprochenen Merch Madness und dem Ausflug nach Irtning für Folge 208 haben wir heute wieder einen Querpass für euch. Der Schwerpunkt in dieser Ausgabe liegt auf dem Neustart bei Jacomini 09, manchen ebenfalls bekannt unter dem Namen Sturm 2. Die Zweier ist nämlich wie die Einser der Männer mitten in der Vorbereitung und deshalb haben wir wieder einmal beim dortigen Cheftrainer angerufen. Christoph Wurm hat uns aus dem Trainingslager in Leupersdorf zu den wichtigsten Veränderungen in seiner Mannschaft ein Update gegeben, damit wir und vor allem ihr auch wieder auf dem letzten Stand seid. Abgesehen davon hat uns unsere Ausgabe Merch Madness auch zwei Wochen danach keine Ruhe gelassen. Die Aussagen des Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Teppich schlugen noch einige Wellen nach seinem Interview mit uns. Das Kollektiv 1909 wurde öffentlich aktiv und stellte so einiges in Frage, was Teppich erzählt hat. Das Thema Beflockungskosten und der Vergleich mit anderen Clubs hielt sich ebenso hartnäckig und nicht zuletzt ist auch beim Crowdfunding zu Puntigam schon wieder was passiert. Daran kamen wir auch nicht vorbei und haben versucht, zu all diesen Themen ein wenig mehr Klarheit zu bekommen. Und nicht zuletzt haben wir wieder einen noch immer jinglefreien, aber randvollen Nachrichtenüberblick für euch. Dort behandeln wir unter anderem die Causa Emanuel Aiwu, zu der wir ebenfalls versucht haben, uns schlau zu machen. Das alles wird passieren in einer Dreierkette, bestehend aus dem Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnisten bei 90minuten.at, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Grüß euch.
Ich begrüße außerdem die Branntwein- und Bewegtbildbeauftragte von Black FM, Lena Hernach. Hallo Lena.
Hallo.
Und mein Name ist auch heute wieder Andreas Terler und wir starten direkt hinein in Volume 209 von
Black FM.
Ja, 14 Tage dauert es nur noch, bis der SK Sturm wieder ein Pflichtspiel in Angriff nehmen wird. Das bedeutet auch für uns, dass es wieder so richtig losgeht, wie ihr in den vergangenen Wochen und auch letzte Woche bei unserem Besuch in Irtning hören konntet. So versuchen wir natürlich auch, in der bevorstehenden Saison euch den Sportclub Sturm in all seinen Facetten näher zu bringen oder, wie wir so schön zu sagen pflegen, die Dinge zu beleuchten, zu hinterfragen, zu analysieren und zu diskutieren. Damit das in gewohnter Qualität weiter möglich ist, freuen wir uns jeden Tag aufs Neue über eure Zuwendungen und sagen ein ganz großes Danke an alle, die immer wieder an uns denken und uns den einen oder anderen Euro zukommen lassen. Du, ja genau, du da draußen sorgst nämlich dafür, dass Black FM seit über 10 Jahren Paywall und werbefrei ist und das auch weiterhin bleibt. Wer uns gerne ebenfalls unterstützen möchte, der findet dazu alle Informationen auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen und selbstverständlich freuen wir uns auch über Likes, Follows und Abos auf unseren Social Media Kanälen, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns gerne das eine oder andere Sternchen im Zuge einer Bewertung geben kannst. Oder du kannst uns auch gerne ein Mail schreiben mit Anregungen, Kritik oder was auch immer dir auch am Herzen liegt. Wir bemühen uns, so rasch wie möglich zu antworten. Herzlichen Dank dafür. Die Shoutouts, meine lieben Leute, haben wir wieder mal 3 Stück vorbereitet und Jürgen, du beginnst mit einem nicht so schönen.
Unerfreuliches Shoutout. Sturm 2 hat einen Neuzugang vermeldet diese Woche, nämlich dem Kelechi Namdi von der Vienna und hat das mit einem Posting auf Facebook und überall kundgetan. Und das hat nicht lang gedauert und er wurde gleich einmal übel rassistisch beleidigt unter diesem Posting. Leider, wie wir gerade vorher noch geschaut haben, steht dieses Ding mittlerweile seit über 30 Stunden dort online und wurde nicht von Sturm irgendwie gelöscht, entfernt oder sonst irgendwas. Und neben dem grindigen Subjekt, der das Kommentar dort hingeschrieben hat, geht die Kritik da leider auch an Sturm, dass sein Forum da ein bisschen besser in den Griff kriegen sollte, unserer Meinung nach, weil wieso bitte ist der Kommentar noch immer da und nicht nur der, sondern ein paar so ein bisschen harmloser rassistische stehen auch immer noch dort mit irgendwelchen McDonalds-Bemerkungen über einen googeligen Kicker oder was weiß ich, was da für ein Blödsinn gestanden ist. Also sind wir nicht sehr erfreut, dass das dort auch anzulesen ist.
Nein, dazu muss man auch sagen, dass das ja auch kein Einzelfall ist, dass man das immer wieder vor allem auf Facebook liest, dass in den Kommentaren so Sachen stehen bleiben. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt, dass man da zumindest ein bisschen durchschaut und diese Kommentare entfernt zum Schutz der Spieler.
Und User halt im Zweifel auch sperrt. Also das ist halt so, wie wir es ja mitunter auch machen, also ich zumindest bei uns. Wenn da irgendwer ja ganz grob auffällt, dann ist er einfach nicht mehr Teil der Community. Kann man auch machen.
Ja, und selbst in Anbetracht dessen, dass bei Sturm vielleicht doch nur ein, zwei, drei mehr Kommentare zum Verwalten sind als bei uns, sie werden ja auch darauf hingewiesen. Ich habe jetzt schon einige Leute aus unserem Umfeld gesehen, die dort urgiert hätten, zum Beispiel unser Freund Michael Pelitz, dass das noch immer da steht, aber offenbar gibt es da keine Reaktion drauf.
Tja, vielleicht könnte man mal drüber nachdenken. So viel zu diesem Shoutout. Lena, du hast dieser Tage unweit deines Wohnorts etwas beobachtet.
Genau, ich bin gestern nach Hause gekommen und bei der BIM ausgestiegen und sehe da, der Merkur-Schriftzug ist tatsächlich abmontiert worden, endlich. Also sind wir jetzt offiziell die namenslose Arena und habe es ziemlich lustig gefunden, dass das so halbherzig mit Absperrbändern da abgesichert worden ist, dass es ja keiner flattert. Genau, also jetzt sind wir offiziell namenslos und eine sehr nackige Arena.
Du könntest in deiner Wohnung ein Transparent malen mit Black FM und des Nachts montieren gehen.
Ja, gern.
Das wäre Auftrag, ja. Ja, braucht man große Leiter. Ja, so ist es. Aber gut, dass die Stadt eh so viel Geld hat, nicht Jürgen, und da keinen Sponsor braucht im Stadion.
Ja, super, oder? Weil wir jetzt warten wir halt noch, keine Ahnung, bis wann wir das Stadion umbauen, wahrscheinlich ja. Eh noch länger nicht. Dabei schreiben wir nichts drauf, oder? Weil es zahlt sich nicht aus.
Oh, wurscht. Wozu auch Einnahmen? Auch
die gewinnen das Stadion
ja. So viel. Na eben, so viel. Wozu Einnahmen generieren, ist ja wirklich völlig überbewertet. Gut, Einnahmen generieren will der SK Sturm, glaube ich, auch mit neuen Trikots, die an diesem Dienstag präsentiert wurden. Und es ist so, dass das Heimtrikot weniger überraschend in Schwarz gehalten ist, beziehungsweise in Schwarz und Grau. Es ist so ein sehr großes Schachbrettmuster da zu erkennen darauf. Das Auswärtstrikot ist in Weiß gehalten mit schwarzen Streifen. Das ist relativ gut gelungen, würde ich sagen, wenn wir jetzt einmal die große Buntigammer-Plätschen ausblenden. Und am dritten Trikot, da hat man sich was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich das ist diesmal grün. Und zwar nicht, um an irgendeinen anderen österreichischen Fußballclub zu erinnern, sondern an die Steiermark, weil es ist auch ein Steiermark-Panther vorne drauf und hinten das Steiermark-Herz am Rücken. Einmal was anderes, zumindest auch beim dritten Trikot. Lena, du hast sowohl Fotos als auch Videos schon zu diesen Trikots gesehen. Gib uns einmal deine Meinung dazu.
Ja, naja. also ich finde ja, das Auswärtstrikot, das Weiße mit den schwarzen Streifen, ist ganz okay. Also finde ich eigentlich, es hat so Retro-Vibes, finde ich cool. Beim Heimtrikot muss ich sagen, finde ich es einfach ein bisschen fad und ein bisschen einfallslos, so wie wir es halt oft haben. Und auch diesen schwarzen Swoosh von Nike finde ich irgendwie, geht einfach unter im Trikot. Und das dritte Trikot, das grüne, ist überhaupt nicht meins. Und finde ich, ja, ist einfach überhaupt nicht mein Fall. Und ich finde auch generell, ist da einfach zu wenig Idee dahinter. Also Thomas Teppich hat ja eigentlich gesagt, dass es da jetzt, ich glaube, zwei SMUs gibt. Und ich finde,
alle sogar, oder? Glaube ich.
Alle?
Alle drei, ja.
Und ich finde, dass es halt trotzdem sehr, ja, kreativlos worden ist. Das Video ist natürlich super, also da gibt es gar nichts. Da hat man wieder ein super Video geliefert. Aber ja, es jetzt haut mich nicht um.
Ich frage mich, warum es gibt ja zum Beispiel im US-Sport ganz viel die Tradition, dass man diese Ausweich dritte, vierte Level in irgendeinem Retro-Design macht. Das kommt echt immer total gut an. Und ich frage mich, warum man das nicht einmal machen könnte, dass man irgendein Trikot ausgrabt, ein drittes von mir aus den 90er Jahren oder noch früher und da was draus macht, als wie so ein langweiliges, so wie ein bisschen so speibgrünes Leiberl. Das ist, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwem das grüne Leiberl gefällt, ganz ehrlich. Nicht einmal im Landeshauptmann.
Ja, weiß ich nicht, ja. Aber den einen oder anderen Kommentar habe ich tatsächlich schon gelesen, der sehr recht angetan ist von dem grünen Leiberl. Noch dazu kommt, dass da ja so ein Zackenmuster drinnen ist. Es sind zwei verschiedene Grüntöne noch dazu.
Aber das sind sicher so Leute, die Sturm und GAK halten. Das ist ja so, Hauptsache die Steirer gewinnen.
Ja, das kann so, ja, okay, ja. So was gibt es vielleicht auch, ja. Und blau auf grün schaut halt wirklich fürchterlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das
beim gelben Dormandress kommt das besonders gut dann.
Zerstört generell meistens die Trikots, aber blau auf grün ist noch was anderes. Das Dormandress ist auch interessant. Zwar Hauptfarbe gelb, aber hat sonst eher so ja, LSD-Trip-Vibes. So stelle ich mir sowas zumindest vor. Oder wird es immer wieder so dargestellt.
Irritieren.
Genau, vielleicht ist es auch ein Trikot, um gegnerische Stürmer zu verwirren. Wir werden sehen, die Dinger sind jedenfalls, heißt es zumindest offiziell, ab sofort erhältlich, wobei das stimmt auch nicht ganz, weil das grüne Trikot kann man momentan nur vorbestellen. Wann das kommt, weiß niemand, hat wahrscheinlich mit dem wunderbaren Nike-Deal zu tun. Und Lena, du hast gemeint, beim Auswärtstrikot kann man dabei noch keinen Flock bestellen, aber das könnte ein Online-Thema sein.
Ich gehe davon aus, ja.
Na ja, gut. So weit, so schwarz, so weiß und ein bisschen ungewöhnlich grün. Bin gespannt, was eure Reaktionen sind. Wir haben euch ja auch auf Social Media gefragt, wie euch die Trikots so gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Zum Thema Trikots und Flocks kommen wir gleich noch, weil bevor wir uns dem Trainingsauftakt von Sturm 2, aka Jacominio 09, widmen, schauen wir noch einen Sprung zurück zu unserer vorletzten Ausgabe. Diese, namentlich Merch Madness, hat nämlich auch im Nachgang noch ordentlich Wellen geschlagen. Einige Aussagen von Thomas Tebich wurden da retrospektiv hinterfragt und das eine oder andere, was der Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm ins Black FM Mikrofon gesprochen hat, hielt der Realität da und dort nicht ganz eindeutig stand. Jürgen, du hast dich da ja noch einmal umgehört und direkt schlau gemacht.
Ja, es ist ja so, dass der Thomas Tebich bei uns ausgeführt hat, es gäbe in den Schurfixes mit den Fangruppen einen regelmäßigen Austausch zum Merch und zu dessen Ausgestaltung. Und der Zusammenschluss der Fangruppen der Grazer Nordkurve, das Kollektiv 1909, hat sich daraufhin öffentlich zu Wort gemeldet in einem Posting in den sozialen Medien und auf deren Seite hieß es dazu, dass man in der Vergangenheit da und dort eingebunden gewesen wäre und Motive wie Love, Football, Hate, Racism oder noch so viele Farben mag es geben, Schwarz-Weiß ist unser Leben, wir kennen es, auch erfolgreich umgesetzt worden wären, das ist aber schon eine Zeitl her. Deswegen heißt es auch weiter, das ist jetzt ein Zitat von diesem Posting oder dieser Aussendung des Kollektivs, dass es anders als man durch Thomas Tebichs öffentliche Aussagen annehmen könnte, in den letzten Jahren zu keiner Zeit dazu kam, dass wir vor Produktionsstart zu Fanartikelentwürfen des SK Sturm oder externer Firmen befragt wurden. Es gibt in diesem Bereich also entgegen der Aussage im Podcast derzeit keinerlei Austausch zwischen den Fangruppen und den Verantwortlichen des SK Sturm. Würde es diesen geben, wären etwa fehlerhaft generierte KI-Grafiken des Stadions und des Uhrturms nie entstanden. Die Fangruppen hielten weiters fest, dass Sturm keineswegs verpflichtet sei, sie einzubinden, sie aber jederzeit dazu bereit wären, Expertise einzubringen. Sie würden aber nicht unkommentiert stehen lassen wollen, dass öffentlich von einer Einbindung gesprochen wird, die aktuell nicht stattfindet. Eine Richtigstellung des Vereins hätten sie sich gewünscht. Wie zu erwarten ist, die nicht passiert. Deshalb haben wir beim Thomas Tebich nachgefragt, was er zu dieser Aussendung zu sagen hat. Und seine Antwort an uns lautete wie folgt, wieder ein Zitat. Ich nehme Ihre Aussendung zur Kenntnis. Ich habe lediglich einen Austausch angesprochen. Diesen haben Sie auch bestätigt. Wir haben danach mehrere Produkte umgesetzt. Weiters habe ich allerdings nicht gesagt, dass Sie vor Produktionsstart jemals in den Prozess eingebunden waren. Ich würde dieses Thema jetzt allerdings gern ruhen lassen und dieses intern bei unserem nächsten Fangruppen-Schurfix persönlich besprechen. Der Thomas Teppich tut da was er immer tut, wenn er etwas unscharf, unklar oder im Nachhinein nicht ganz so war, wie er es zunächst behauptet hat. Er geht nicht drauf ein, nimmt sich einen kleinen Teil raus, dass der letzte Austausch ein paar Jahre her ist, obwohl er im Interview den Anschein erweckt hat, dass dieser Austausch jedenfalls momentan auch stattfinden würde, lasst er dann weg und dann wieder das Thema vertagen und vom Tisch haben. Und dann, so quasi, ist es aus seiner Sicht beendet, ohne dass er irgendwas aufgeklärt, richtig gestellt oder klargestellt hätte. Dem nicht genug ließ Teppich in Volume 207 damit aufhorchen, dass die Beflockungskosten beim Kauf eines Trikots von Sturm, ohne dass der Verein dabei etwas verdienen würde, 1:1 an die Kunden weitergegeben würden. Es gab von Seiten der Fans viel Kritik bei uns, auch in der Speak Pipe, die wir für diese Sendung gemacht haben, dass diese Kosten mit 30 Euro im Vergleich sehr hoch wären. Teppich führte dazu weiter aus, dass diese Kosten bei allen 11 Teamsports-Vereinen gleich wären. Nach einer kurzen Recherche unter eben diesen Clubs ergab sich aber schnell, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Man muss nur nach Hartberg schauen, wo beim gleichen Ausrüster die Kosten um mehr als 10 Euro pro Trikot niedriger sind, wenn man sie beflocken lässt mit einem Schriftzug. Und auch bei anderen Vereinen sind sie kleiner oder niedriger als bei Sturm. Auch zu diesem Umstand haben wir den Thomas Teppich nochmal befragt und ihn um eine Stellungnahme gebeten. Diese da lautet: Ich kenne die Ausrüsterverträge von anderen Vereinen nicht im Detail, deshalb ist hier ein Vergleich nur schwer möglich. Wir bieten unseren Fans aber oftmals Aktionen an, wo der Aufdruck kostenlos beim Trikotkauf dabei ist. Liebe Grüße, Thomas. Da macht er jetzt das. Er behauptet also zunächst, die Kosten wären überall gleich, um dann auf Nachfrage zu sagen, er kenne die Verträge der anderen eigentlich nicht im Detail. Zudem verweist er auf Gratisaktionen, wo, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir im Interview vor zwei Wochen, die hat er erstens nicht erwähnt vor zwei Wochen und mir ist nicht erinnerlich, wann die letzte dieser Gratisaktionen überhaupt gewesen sein soll. Ich wüsste nicht, wann das war, vielleicht.
Also Black Friday Sachen waren das einmal, glaube ich, da hat es irgendwann einmal einen Flock gegeben. Aber unabhängig davon, hey, du musst die Verträge der anderen Vereine nicht kennen, schau einfach, was andere Vereine für einen Flock verlangen. Das sind 3 Minuten nachschauen, echt? Das gibt's nicht. Das glaube ich echt nicht. Echt, das ist also.
Ja, es ist halt so, dass er wird schon geschaut haben und es wird ihm auch, was mir in Irtning ja auch ein bisschen so zugetragen wurde, es wurde ihm ja nach dem Interview offenbar intern auch schon gesteckt, dass das nicht stimmt. Ja. Und dann wird er jetzt irgendwie herumgeeiert haben, um eben irgendeine Ausflucht zu finden, warum er da ein Blödsinn gesagt hat, weil es ist faktisch ein Blödsinn. Das kann man ganz normal, jeder Mensch, der Internet hat, kann sich das anschauen, dass das einfach nicht stimmt, dass das überall gleich teuer ist. Die Frage, die sie in Folge halt stellt, ist, er sagt ja mal, Sturm verdient damit nichts, man gibt es 1:1 weiter. Wie machen das die anderen, das nicht draufzahlen beim Flock, wenn sie es billiger als Sturm hergeben? Also das,
ich glaube nicht, dass ein Verein wie Hartberg draufzahlen will beim Flock.
Eben, das passt nicht zusammen, da wird was nicht stimmen. Oder vielleicht hat er sich geirrt, wir wollen ja immer das Gute annehmen. Nicht? Jedenfalls stimmt es nicht, es ist bei Sturm am teuersten, Punkt. Eins haben wir noch, dem allem nicht genug, haben wir noch ein Follow-up aus Volume 207 mehr für euch. Der Geschäftsführer Wirtschaft erklärte nämlich in dieser Sendung auch blumig, dass das eher mau verlaufende Crowdfunding für das Zentrum in Buntigam weitergehen würde über das geplante Ende am 30. Juni hinaus und dann würde man schon noch über die an die 500.000 Euro Grenze herankommen, die man sich als Ziel gesetzt hat. Wir erinnern kurz, aktuell sind wir bei ein bisschen mehr als 170.000 Euro. Wir waren dann so frei und haben am Montag, den 6. Juli, also knapp eine Woche, nachdem es eigentlich schon weitergehen hätte sollen, auf die zugehörige Webseite geschaut und haben dort den alten Text mit "Es endet am 30. Juni" vorgefunden. Und wenn man dann auf den Link zu den Unterstützungspaketen geklickt hat, ist man bei einer Fehlermeldung gelandet. Wir kontaktierten erneut den SK Sturm und stießen zunächst auf überraschte Gesichter und dann einen Tag später, am Dienstag, den 7. Juli, also heute am Aufnahmetag, hieß es aus Messendorf, das Crowdfunding gehe, wie von Thomas Teppich gesagt, weiter. Im Shop gäbe es aktuell einen Bug und man würde schon daran arbeiten. Den Text, mit dem Ende Juni das ganze Ding zu Ende gehen sollte, hat man offenbar vergessen. Auf diesen Hinweis hieß es, ja, das müssen wir noch adaptieren. So viel dazu. Wie geht's euch mit dem ganzen Follow-up aus dieser Sendung?
Lena, fang du an.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr unprofessionell auf allen Ebenen. Also angefangen bei der Kommunikation natürlich, dass das sehr unsauber abläuft und dass es eigentlich nachprüfbar dann drauf kommst, dass es eigentlich Blödsinn ist, was erzählt worden ist. Von einem Geschäftsführer Wirtschaft erwartet man sich halt, dass das zumindest richtig ist, was man in einem Podcast erzählt. Und dann eben auch Thema Crowdfunding. Das nächste, dass man das einfach nicht hinkriegt, dass man das auf der Website zumindest richtig einstellt und dass das läuft. Weil wenn man dieses Ziel hat mit 500.000 und das läuft eh schleppend seit Wochen oder Monaten, dann sollte man vielleicht zumindest dort dahinter sein, dass das funktioniert, wenn man das schon nicht richtig beworben hat. Aber ja, es ist einfach, da fehlen teilweise die Worte.
Ja, ich würde sagen, man fühlt sich wirklich als Fan höflich formuliert verschaukelt und nicht ernst genommen von dieser Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei diesen Aussagen, wo man ja wirklich fast schon den Wahrheitsgehalt mit dem Mikroskop suchen muss irgendwann einmal, kann man sich schon fragen, was das eigentlich soll. Und während auf sportlicher Seite auch zu Recht oft sehr kritisch und genau hingeschaut wird, wird auf dieser Seite, kommt mir vor, so gut wie gar nicht hingeschaut und nichts hinterfragt und das einfach so stehen gelassen und man lässt irgendwie Gras drüber wachsen und dann stolpert man so ins nächste Desaster.
Mir kommt ein bisschen vor, ich weiß nicht, woran das liegt oder warum das ist, dass er in so Gesprächssituationen, die man aufnimmt, die nicht Hintergrund sind, die nicht off record sind, sondern die dann entweder wo stehen oder wo zu hören sind, hat er irgendwie einen Drang, dass er irgendwas Gutes sagen muss. Kommt mir vor, dass er irgendwas sagen muss, was gut ist oder was er gut verkaufen kann. Ich erinnere an den vor dem Sponsordeal mit Buntigammer, den neuen, wo er plötzlich im Interview sagt, ja, der Suffisant, es gibt die Möglichkeit, dass der Name aus dem Schriftzug rauskommt, aus dem Sturmnamen rauskommt vom Sponsor. Da war ja nachher, wie wir wissen, überhaupt nichts dran. Das war überhaupt nie ein Thema, dass es das gibt. Das war einfach nur eine Aussage, eine Feel-Good-Aussage im Interview, wo man sich kurz denkt, nicht schlecht. Und dann kommt man drauf, es stimmt überhaupt nicht. Und es ist bei diesen ganzen Sachen jetzt wieder so.
Warum macht man sowas, wenn man weiß, dass einem das ein paar Wochen später komplett um die Ohren fliegt eigentlich?
Ja, das ist ja das, wo ich sage, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist jetzt wiederholt so, auch da, er sagt einfach, der Vlog kostet überall gleich viel, man gibt es 1:1 weiter, man stellt sich heraus, es ist in Hardback, kostet 19 Euro oder was, vergessen, aber jedenfalls viel weniger als 30 Euro. Oder man sagt einfach, man ist im ständigen Austausch mit den Fangruppen, wo man genau weiß, dass die ihm sehr kritisch gegenüberstehen und wo er ja nur die Stunden zählen muss, bis die darauf reagieren, wenn er ihnen da was unterstellt, was überhaupt nicht stimmt und wo wir ja gewusst haben, dass das nicht stimmt, schon wie wir die Frage dort beantwortet haben, haben wir gewusst, das kann so nicht ganz passen. Und er hat offenbar irgendwie die Not in sich, dass er irgendwie so Dinge so darstellen muss, wie er sie vielleicht gern hätte. Vielleicht wünscht er sich diese Dinge, dass sie so sind und sagt es dann. Das kommt ihm dann nachher, dass es vielleicht doch ein Blödsinn war. Ich weiß es nicht genau.
Ja, aber er kann es offensichtlich erlauben.
Das ist halt ja, offensichtlich. Intern hinterfragt wird er offenbar sehr wenig. Vorstandseitig, kommt mir vor.
Ja, oder es wird schon hinterfragt, man ist aber wie es bei Sturm halt oft so war, man schleppt sehr, sehr lang so Probleme mit sich herum und ist da in der Entscheidungsfindung, in der Lösungsfindung oft einfach mit einer großen Verzögerung ausgestattet. Das ist ja ein bisschen so ein Markenzeichen von dem aktuellen Präsidium-Vorstand vom Präsidenten abwärts. Oder es liegt möglicherweise hauptsächlich am Präsidenten, ich weiß es nicht, dass man Dinge, die man ganz offensichtlich vor der Nase hat, dann doch irgendwie nicht macht. Und keiner weiß genau warum. Gibt es ja einige Beispiele aus der Vergangenheit und aktuell.
Jo.
Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, aber wir
was
werden.
Wir wissen, wir machen das weiter.
Dass genau,
wir
das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also wir werden uns
kritisch weiter auf die Finger schauen.
Andere Medien machen das ja nicht. Wenn man so sich durchklickt, die führen dann irgendwelche schleimigen Wohlfühl-Interviews ohne Inhalt, wie auch in den letzten Tagen und Wochen wieder zu sehen. Wir versuchen da dran zu bleiben. Jetzt aber genug von diesen traurigen Geschichten aus der Geschäftsstelle und den Fanshops und wir widmen uns dem Fußballsport. Sturm 2, aka Jacomini 09, aka die Wurmburm, stehen auch bereits wieder voll im Training und befinden sich aktuell im Camp in Leupersdorf. Grund genug, wieder einmal beim Cheftrainer anzurufen und mit ihm den Stand der Dinge bei Sturms Zweier zu besprechen. Jürgen Bucher hat Christoph Wurm angerufen und mit ihm über alles, was man aktuell zu Sturm wissen muss, gesprochen.
Christoph, ihr seid aktuell im Trainingslager in Leupersdorf und bleibt dort diese Woche bis Freitag, um euch auf die Saison vorzubereiten, die Juli, Anfang August starten wird. Kurz am Anfang als Überblick, da ja die Fluktuation doch ein bisschen grassiert hat in letzter Zeit, mit was für einem Kader bist du jetzt dort und mit welchem Kader gehst du in die Vorbereitung?
Ja, also es ist aktuell sicher ein Thema, dass die Kaderfluktuation eine große ist, aufgrund dessen, dass die erste Mannschaft in der Regel 2 Spieler hat. Pro Woche ist ihr Kader natürlich ein bisschen größer, greifen auch möglicherweise auf Spieler von uns zurück, so dass es da ständig zu Verschiebungen kommt. U18 Spieler, die von der Akademie zu uns raufkommen in den Trainingskader, und auch Spieler von uns, die bei der ersten Mannschaft ihre Erfahrungen machen dürfen. Also unser Kader umfasst aktuell 28 Spieler, 24 Feldspieler und 4 Torhüter, mit denen wir jetzt aktuell auf Trainingslager uns befinden, um eben uns da gut vorzubereiten zu können für den Meisterschaftsstart.
Aber um sich das richtig vorstellen zu können, sind jetzt die in Irtening waren, von dir weiterhin bei der ersten im Training oder sind die jetzt mit dir mit?
Teils, also hat es Verschiebungen gegeben. Es gibt Spieler, die in Irtening waren, die jetzt bei uns aktuell Trainingskader sind. Es hat aber auch Spieler gegeben, die letzte Woche nicht im Trainingslager mit der ersten Mannschaft waren, die jetzt für die Woche dazukommen. Es ist immer ein bisschen abhängig davon, wie sie die Jungs so präsentieren und welche Positionen an Bedarf ergeben, oben bei der ersten Mannschaft aufgrund von Ausfällen oder Umplanungen, was der Gegner hergibt und was dann eben eher benötigt wird.
Emanuel Aiwo, bist du ja wieder losgeworden, jetzt habe ich gelesen.
Emanuel Aiwo und Niklas Geierhofer sind ab heute wieder Teil des Trainingskaders der ersten Mannschaft. Ein Verein versucht, eine Lösung zu finden. Ist ja grundsätzlich nicht mein Thema, aber wenn sie zu uns geschickt werden, dann versuchen wir gemeinsam mit dem Trainerteam ihnen zu helfen, trotzdem fit zu sein. Und sie haben jetzt 2 Wochen bei uns trainiert, wo sie sich ja sehr gut präsentiert haben. Und ja, freue mich, dass das für die Jungs dann so weitergeht.
Wenn wir kurz zum Transfermarkt, der jetzt in Bewegung ist in diesen Monaten des Jahres, wie immer. Wie schaut's aus? Jetzt ist Kelechin Namdi, habe ich heute gelesen, kam frisch dazu für die Außenverteidigung. Niklas Lang ist zum Beispiel auch neu dazugekommen in der Spitze. Habt ihr noch Transferaktivitäten in der Zugangsseite vor?
Grundsätzlich nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Also der Kader, so wie er jetzt ist, haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, so wie es zum Saisonende besprochen war. Es ist natürlich, sagen wir, immer noch sehr früh vom aktuellen Zeitpunkt her, das heißt, der Transfermarkt hat ja offiziell erst seit wenigen Tagen offen. Insofern würde ich es nicht ausschließen, dass noch was passieren könnte, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist keine weitere Verpflichtung mehr für Sturm 2 geplant.
Wenn wir noch kurz einmal zurückschauen, die vergangene Saison, wie sehr liegt die dir noch im Magen, in der man in nicht wirklich vielen Spielen über 90 Minuten überzeugen konnte und sportlich den Klassenerhalt eigentlich verpasst hat. Wie geht's dir, wenn du zurückschaust, und welche Lehren siehst du aus der Saison?
Ja, ich glaube, die letzte Saison war extrem lehrreich. Also hat richtig viele Möglichkeiten gegeben, dort Dinge zu reflektieren, anzupassen, wo wir auf jeden Fall schauen für die neue Saison, dass wir genau die richtigen Hebel dann auch bewegen. Die Lehren, die wir gezogen haben aus den letzten Jahren, sind sehr umfassend. Ich muss schon sagen, also es ist für uns natürlich in erster Linie immer wichtig, junge Spieler weiterzuentwickeln, individuell begleiten zu können, damit sie mal die nächsten Schritte machen können. Wenn man sich den Output anschaut, hat schon auch wieder Spieler gegeben, die den Sprung geschafft haben in ein besseres Umfeld, in eine höhere Liga und da zur ersten Mannschaft, wo es aber gleichzeitig dann für uns auch einen sportlichen Output eben betreffend ist unser Ziel ganz klare Klassenerhalt gewesen. Das haben wir nur unter Mithilfe von anderen Clubs erreicht am Ende des Tages, wobei ein paar dazu sein muss, ab dem Zeitpunkt, wo es fix war, haben wir uns halt noch stärker konzentriert auf die Spieler, die uns dieses Jahr dann zur Verfügung stehen werden. Das haben wir schon gute Vorarbeit leisten können. Wir haben sehr, sehr viele Analysen durchgeführt, sowohl im taktisch-technischen Bereich, wie was den Kaderzusammenstellung angeht, wie die tägliche Arbeit mit den Spielern. Ich glaube schon, dass wir da einige Dinge gefunden haben, die wir zur neuen Saison weiter adoptieren können.
Michael Paretzen hat zu mir unlängst im Interview mit 90 Minuten gesagt, ich zitiere ihn, ein Learning aus der letzten Saison für Sturm 2 ist, dass wir weniger internationale Spieler holen werden. Diese Zugänge haben nicht in dem Ausmaß funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Schwerpunkt für die Zukunft liegt auf Akademiespielern und dem einen oder anderen externen heimischen Spieler. Ist das in deinem Sinne?
Ja, absolut. Also das war wahrscheinlich der größte Punkt in der Saisonanalyse im gemeinsamen Termin von Micha und mir, dass wir uns auch beide ganz klar committed haben, dass wir den Weg gehen wollen, die Strategie einfach mehr auf österreichische Spieler vor allem aus der eigenen Akademie zu setzen, weil ja die Learnings aus der letzten Saison eben, wie es da richtig angesprochen hat, war, dass die Spieler ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen haben können. Das ist natürlich so, wenn man Spieler von einem anderen Kontinent holt, die fremdsprachig sind, dann hat es einen sehr hohen Aufwand mit sich, was auch die Betreuung dieser Spieler dann notwendig macht. Und dementsprechend haben wir uns da sehr klar dazu committed gemeinsam, dass wir in Zukunft verstärkt auf einheimische Spieler setzen wollen, die dann auch höhere Identifikation haben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für das Projekt Sturm 2, dass wir da Gier aufs Besserwerden wieder entwickeln können, einen richtigen Hunger und gleichzeitig auch brutal viel Stolz, dass man für so einen Verein spielen kann.
Wenn wir nochmal beim Zitieren bleiben, im selben Interview hat der Michael Parensen zum Thema Abstiegskampf und Spielerentwicklung Folgendes wissen lassen. Natürlich wollen wir die Klasse halten, um weiterhin diese Plattform zu haben, aber ich kann nicht garantieren, dass Sturm 2 in der kommenden Saison mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Aber auch gegen den Abstieg zu spielen ist charakterbildend und entwicklungsfördernd. Teilst du diese Ansicht?
Also den ersten Teil gerne auf jeden Fall. Es ist ganz klar wieder für die neue Saison unsere Zielsetzung, vorrangig Spieler individuell zu entwickeln und die weiterzubringen. Und daraus sollte sich auch ergeben, dass man am Ende des Jahres die Klasse halten kann. Abstiegskampf ist auf jeden Fall sehr fördernd, weil wir Dinge erleben, die besondere Widerstände sind. Gleichzeitig hat aber das Jahr davor gezeigt, wo man ja im Tabellenmittelfeld agiert hat, dass der Output in der Saison noch besser war. Das ist ein bisschen eine Frage. Gute Ergebnisse durch Entwicklung oder durch gute Entwicklung auch gute Ergebnisse. Ob das beides zusammenhängt, am Ende des Tages immer schwer zu isoliert und zu bewerten zu können. Aber auch der Abstiegskampf hat in der Entwicklung für junge Spieler auch seine Vorzüge, definitiv solche Situationen zu erleben. Einfach Umgang mit Druck, mit Stress ist ja dann in der nächsten Ebene auch nicht weniger, muss man ehrlich sagen. Dementsprechend ist es sicher gut, die Spieler da vorbereiten zu können. Nichtsdestotrotz kann es aber hilfreich sein und förderlich für Spieler, nicht immer diesen maximalen Stress zu haben, sondern sie wirklich durch eine gute Atmosphäre auf die Entwicklung an sich konzentrieren zu können.
Gehst du eigentlich davon aus, dass man wieder unten drin sein wird von Anfang an?
Ja, wenn man sich ganz ehrlich die Fakten anschaut, dann ist es schon so, dass wir halt Einsparungen gemacht haben aufgrund der letzten Saison. Die letzte Saison war jetzt sportlich wie angesprochen schon nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das heißt, grundsätzlich muss man sich sicher einstellen auf einen Abstiegskampf. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir aufgrund der Lehren, die wir gezogen haben, aus der letzten Saison viele Dinge besser machen werden können, vor allem besser reinstarten. Das wird schon mal einen Riesenanteil daran haben, ob man die Ziele dann schlussendlich erreicht oder nicht. Und ja, wir fühlen uns gut vorbereitet, wir fühlen uns gut eingestellt, wollen die Herausforderungen auf jeden Fall annehmen. Aber natürlich ist es so, wenn man mit so einer jungen Mannschaft im Profifußball teilnimmt und gegen gestandene Mannschaften im Erwachsenenbereich spielt, ist es herausfordernd. Und ja, ich glaube schon, dass wir uns jetzt sehr auf das besinnen müssen, was wir gut können, unsere Intensität am Platz zu bringen und als Team sehr eng aufzutreten, um wirklich durch den Zusammenhalt dann auch besondere Dynamik entwickeln zu können.
Einmal zitiere ich noch wen, dann lasse ich das. Fabio Ingolitsch hat zu mir in Irtning im Trainingslager gesagt, hier bei Black FM, dass man neben den bekannten Tugenden des Sturmspiels vor allem im Spiel mit dem Ball in Richtung Potenzial gehen will, wo noch viel Luft ist, sagt er. Inwieweit gab es da vor dem Trainingsstart eine gemeinsame Planung, dass diese Inhalte auch bei dir implementiert werden?
Ja, absolut. Also das ist ja schon in der letzten Saison der Plan gewesen, und gemeinsam mit Fabio, gemeinsam mit Micha, dass wir einfach die Spiele, die da weiterentwickeln wollen, Richtung Sturmgras 2.2 für mich und die zweite Mannschaft. Und da wird Ballbesitz ganz elementar sein. Also wir haben jetzt in den ersten Vorbereitungsspielen Dreierkette gespielt, was wir letztes Jahr noch nicht dabei gehabt haben, um einfach auch wieder angleichen zu können an die erste Mannschaft, dass die Profile, die oben gefragt sind, auch von uns zur Verfügung gestellt werden können. Und dementsprechend sind wir da immer engen Austausch und haben schon eine gemeinsame Identifikation und Vision, wo sich das Spiel in Zukunft hin entwickeln soll.
Neben den Torhütern Donat und Lorenz waren Gabriel Haider, Bastian Meyerhofer, Elijah Roche und Wiesler Lazar mit der Einser im Trainingscamp. Siehst du unter denen einen, der in der Bundesliga schon Minuten kriegen könnte in naher Zukunft?
Ich möchte jetzt keinen einzelnen hervorheben, sind grundsätzlich alle spannende Spieler und es wird sehr an ihnen liegen, wie gut sie sich entwickeln, wie gut sie sich einfügen können. Und dann braucht es natürlich auch das bisschen Glück, das Quäntchen Glück, damit einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ja eine Chance gibt. Es ist halt vor allem dann, wenn irgendwas passiert, was nicht geplant ist, sprich ein Ausfall in Form von einer Verletzung, einer Sperre, einer Krankheit, sodass man dann zu einer Chance kommt und die muss man dann auch nutzen, damit man oben dabei bleiben kann. Aber ich bin mit Fabian im engen Austausch und mit seinem Trainerteam, wie sie unsere Jungs oben präsentieren, und es gibt da einen ständigen Wechsel, eben welche Spieler oben sind, welche Spieler unten sind, und es ist sehr wichtig, dass man das gut koordiniert. Aber da habe ich aktuell das Gefühl, es ist auf jeden Fall so, wie es ja.
Mit Niklas Lagen habt ihr einen Stürmer aus der Burgenlandliga geholt, der 27 Mal in 28 Spielen getroffen hat. Was erwartest du dir von ihm und ist er so quasi einer dieser Performance-Spieler, die ihr braucht, also einer dieser Spieler, die sofort funktionieren, die ihr braucht, um realisieren zu können?
Ja, der Niklas Lagen hat einen ganz besonderen Weg hinter sich. Unser aktueller Co-Trainer, der erste Mann, Christoph Wittermass, hat ihn als Akademietrainer trainiert in der AK Burgenland. Dann hat der Niki den Schritt zu Rapid 2 gemacht, wo es aufgrund einer Verletzung nicht wirklich funktioniert hat. Dann ist er zurückgegangen in den Amateurfußball, hat sich körperlich da hervorragend weiterentwickelt und bringt eben genau das Profil mit, was wir gesucht haben. Ich glaube schon, dass aus unserer letzten Saison die Analyse das auch ergeben hat, dass wir kein klares Neuner-Profil hatten, Stichwort Warnstürmer, wo der Niki genau solcher ist, der eben weiß, wo das Tor steht, der sich durchsetzen kann, der Bälle festmachen kann, der Bälle gut ablegen kann. Und dementsprechend hoffen wir da schon, dass er unser Spieler auf eine neue Ebene hebt. Aber natürlich, er kommt aus der vierten Liga. Ich glaube, es wäre vermessen und zu erwarten, dass er sofort in der zweiten Liga alles zerschießt. Und da müssen wir ihm schon die Zeit ergeben, die einfach das Spiel mit der höheren Intensität im Profifußball mit sich bringt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, also bis dato in den Trainings und Spielen hat er sich sehr gut angestellt und hoffe, dass ihm das auch gelingt, da den nächsten Schritt zu machen.
Vielleicht ganz kurz auch noch zum aktuellen Neuzugang Kelechin Namdi. Der war jetzt 3 Jahre bei der Vienna. Was war der Grund, ihn genau jetzt zu holen?
Ja, eigentlich beobachten wir schon länger. Es hat sich ja durch unsere Abgänge, also Senat Mustafic und Christian Bender, die beide in erster Liga liegen gewesen sind, im Ausland Bedarf ergeben auf die Rechtsverteidigerposition für uns. Danach und den Käse haben wir eben, wie gesagt, schon länger unter Beobachtung. Und ja, dementsprechend wissen wir genau, was wir von ihm erwarten können. Ich glaube schon, dass der Spieler ist, der Potenzial mitbringt, der richtig viel Dynamik mitbringt, dass er sehr offensiv stark ist, sehr, sehr schnell. Und er hat sich eins in den ersten Trainings schon sehr gut angestellt, sodass er diese Woche schon bei der ersten Mannschaft im Training mitwirken darf.
Klingt ja nicht so schlecht. Abgangsseitig ist einiges passiert. 2 Personalien würde ich gerne herausheben und kurz drüber reden. Zum einen ist Daniel Sumbu zu Dortmund 2 verliehen worden. Inwiefern glaubst du, dass das ein Schritt für ihn ist, wo er das schaffen kann, was bei Sturm 2 nicht gelungen ist?
Ich glaube schon, dass es eine gute Plattform für ihn sein kann, weil er einfach näher bei der Familie ist. Dani ist ein Spieler, der in sehr jungen Jahren, also mit 18, schon einen Schritt ins Ausland gemacht hat. Auch wenn er aus Deutschland nach Österreich gekommen ist, ist der Sprung durch den Großteil zum ersten Mal weg von der Familie zu sein. Und ich glaube, dass er bei Dortmund, also aus Bielefeld ursprünglich, dann schon deutlich näher dran ist, aber an seinem familiären Umfeld mit Familie und Freunden, was ihm helfen kann, da wieder zu der Stärke zu finden, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Und er wird dort das Flügelspieler spielen. Ich glaube, das ist auch durchaus hilfreich für seine Entwicklung, dass er auf seiner Position auch zum Einsatz kommen kann.
Der zweite Abgang, über den ich kurz reden möchte, ist der Lord Afrifa. Der ist ein Spieler, der zumindest uns und auch im Gespräch mit dir immer wieder positiv aufgefallen ist. Im Frühjahr war er dann nicht mehr oft im Einsatz, jetzt hat er Sturm Richtung Lustenau verlassen. Warum hat es nicht geklappt? Warum gab es keine Perspektive mehr für ihn?
Ja, beim Lord, der war jetzt dann schon über 2 Jahre bis Sturm 2, wo er auf einer Zeitpunkt irgendwie ist, um zu entscheiden, okay, da hat man ja die erste Mannschaft zu oder nicht. Und da haben wir gemeinsam entschieden, dass man jetzt nicht bei Sturm einzieht. Und ich freue mich sehr für den Lord, dass er trotzdem einen Platz gefunden hat in der ersten Liga. Die Rückrunde aber er hat durchwachsen, vor allem durch seine Verletzung, die er hatte. Das haben schon ein bisschen zurückgeworfen. Aber ja, für Sturm 2 auch super Spieler, für Sturm 1 haben wir gemeinsam entschieden, dass sie sich nicht direkt ausgeht und ja, somit hat er sich dann für ein anderes Projekt entschieden.
Mit dem Bane Pernod ist einer dieser Performance-Spieler, wie du sie immer genannt hast, im Kader übrig geblieben. Warum er und warum ging es für Dennis Jastrzębski nicht weiter?
Ja, beim Dennis muss man ehrlich sein, hätten wir uns mehr erhofft, was das Sportliche betrifft. Also er hat dann am Ende des Tages nur 3 Tore gemacht, was einfach für unseren sportlichen Output im Sinne der Tabellenplatzierung danach sehr ernüchternd war, weil wir ligaweit die wenigsten Tore erzielt haben und ja, praktisch unser Einzelstürmer war. Und gleichzeitig ist ein Performance-Spieler, ein Ankerspieler, dann schon dafür da, der Mannschaft eine gewisse Stabilität zu geben, gerade in schwierigen Momenten. Und ja, das ist uns leider gemeinsam nicht gelungen, sein volles Potenzial da auszuschöpfen. Und beim Bane war es schon so, dass er zwar auch Anfangsschwierigkeiten hatte, aber sich im Laufe der Saison deutlich besser reingespielt hat und mittlerweile auch die Gegebenheiten, die Liga deutlich besser kennt, sodass ich mir dann schon erwarte, dass er in seiner zweiten Saison auch zulegen kann.
Wenn wir kurz zum Trainerteam kommen, der Stefan Hierländer hat letzte Woche auf freiwilliger Basis schon im Betreuerteam mitgewirkt bei dir. Die Vertragsdetails, wie er in Zukunft bei Sturm weiterarbeiten wird, sind in der Erarbeitung. Klingt für mich jedenfalls nach einem Gespräch mit ihm so, dass das nicht jetzt sehr unrealistisch ist, dass das bald abgeschlossen wird. Was erwartest du dir von ihm, bei dir im Team, so dass alles klappt?
Ja, also ich habe letztes Mal schon angedeutet, dass ich natürlich sehr gerne bei uns im Trainerteam hätte. Und es schaut aktuell gut aus, dass er uns verstärkt. Was kann man von ihm mitnehmen? Natürlich in erster Linie die Erfahrung. Er kennt Sturm Graz hin und auswendig, hat das Standing aufgebaut über viele Jahre hinweg. Hat er jetzt letzte Woche, wo er bei uns reinschnuppert hat, sozusagen ein positives Bild bekommen. Also ich schon sehr hoffe, dass wir zu einer gemeinsamen Einigung kommen und er seine Erfahrung dann sowohl bei uns als im Trainerteam, aber auch mit den Spielern einbringen kann. Und da geht es nicht nur um sportliche Dinge, sondern da geht es um den Wert Sturm Graz, da geht es um Verhalten in einer Kabine, gerade für junge Spieler, die sich dann auch Richtung erste Mannschaft entwickeln, dass er da auch noch was mitgeben kann. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn das klappt.
Noch einmal zum Trainerteam. Mit Lukas Sottler ist ein Analyst aus dem Team gegangen. Wird der Platz nachbesetzt oder ist das Teil der Einsparungen, die man durchführen muss?
Nein, ist mit heute eigentlich nachbesetzt worden. Das ist Simon Beugitz, der ist der Nachfolger, der heute seinen ersten Arbeitstag bei uns antritt.
Wenn wir auf die kommende Saison in der zweithöchsten Spielklasse schauen, was erwartest du dir generell von der Liga? Wo siehst du die Favoriten? Wo siehst du die Konkurrenz für dein Team? Und gehst du davon aus, dass diesmal alle zu Ende spielen?
Stand jetzt geht davon aus, dass alle zu Ende spielen. Es ist erwartbar, dass die Liga stärker wird, weil man mit Wacker Innsbruck und Vorarlberg zwei gute Aufsteiger dazu kriegt, sowie mit Blau-Weiß Linz einen sehr guten Absteiger. Im Titelkampf würde ich aktuell am ersten eben Blau-Weiß Linz sehen, sowie St. Pölten und Wiener. Ich glaube auch, dass die einen guten Kader zur Verfügung haben. Aber da, wie vorhin schon erwähnt, sind erst am Anfang der Trainingsvorbereitung. Ich glaube schon, dass sie bei den anderen Teams noch viel tun wird am Transfermarkt. Eigentlich ist ja auch schon mehr dritte Saison gemeinsam mit dem Trainerteam. Somit werden wir auch die Liga noch besser kennenlernen. Es ist geprägt von Zweikämpfen, von Standardsituationen, wo wir uns einfach besser einstellen müssen auf das Ganze. Und ich glaube schon, dass wir da einerseits interessante Profile dazugekriegt haben in der Kaderzusammenstellung, andererseits auch in der Trainingsarbeit so die Rädchen drehen können, dass es in eine richtige Richtung bewegt. Und da freue ich mich schon aufs tagtägliche Arbeiten und jetzt vor allem aufs Trainingslager.
Zu dir persönlich am Schluss noch. Wir haben vor dem Ende der letzten Saison ein Gespräch geführt, wo du erklärt hast, dass du sehr gern bei Sturm bist und es für dich auch hier jedenfalls eine Zukunft gibt aus deiner Perspektive. Für eine langfristige Geschichte sich aber strukturell die eine oder andere Sache auch ändern muss, damit das für dich passt. Stichwort Akademie und Strukturen da zum Beispiel. Sind diese Dinge im Sommer mit Michael Parensen in deinem Sinne besprochen worden, dass man die auch angehen wird?
Ja, ist ein laufender Prozess. Also alles, was ich damals gesagt habe, hat heute an Gültigkeit. Bin extrem stolz und froh, die privilegierte Aufgabe umsetzen zu dürfen. Bin richtig motiviert, dass die neue Saison angeht und Gespräche laufen. Also mit Michael bin ich eigentlich täglich in Kontakt. Wir haben ein sehr ausführliches Halbjahres-Meeting gehabt, wo wir die Themen besprochen haben, wo ich den Eindruck habe, dass wir vom selben sprechen. Und insofern, ja, wird das ein laufender Prozess sein. Man muss in der Herbstsaison anfangen und bis dann auch darüber hinaus anziehen.
Letzte Frage. Das Trainingslager beginnt gerade. Wie sieht der Fahrplan bis zum Start Ende Juli, Anfang August aus? Welche Tests stehen am Programm? Welche Milestones habt ihr in der Vorbereitung?
Ja, also wir haben bis jetzt 2 Testspiele gehabt. Jetzt am Wochenende gegen Honved Budapest. Wir haben jetzt im Trainingslager ein slowenisches Team, gegen das wir spielen. Wir haben dann die Woche drauf einen richtigen Trocher in der Vorbereitung, wo wir gegen Al Hilal spielen, mit einigen Superstars gespickt. Das hat sich ganz gut ergeben, weil die in Österreich auf Trainingslager sind und genauso den Zeitraum auch Gegner gesucht haben. Und dann in der letzten Woche haben wir ein Doppelspiel mit Gleisdorf und Lok Zagreb, um auch wieder gegen einen Erstligisten spielen. Bewusst sehr starke Gegner gewählt diesmal, weil wir die letzten Jahre nicht so gute Gegner hatten, wo wir in der Meisterschaft dann schon eine Umstellung hatten. Und jetzt ist es schon so, dass unsere Gegner durchaus teilweise stärker sind in der Vorbereitung als dann in der Meisterschaft, wo wir einfach hoffen, dass wir uns sehr frühzeitig an die Körperlichkeit, die Intensität, die der Erwachsene im Fußball mit sich bringt. Auch diesmal ist es wieder so, dass wir viele Spieler dabei haben, die jetzt ihre ersten Schritte gehen im Herrenfußball. Und da muss man sich einfach gewöhnen an das Tempo, das das Ganze mit sich bringt, dass einfach die Ballkontaktzeiten viel geringer sind, man kürzere Zeitfenster hat, um Dinge wahrzunehmen, um Entscheidungen zu treffen und die dann auch technisch auf hohem Niveau auszuführen. Und ja, daran werden wir arbeiten, jetzt in der Vorbereitung, dass uns das gut gelingt, damit wir erst mal bis zur Wochenende gegen die WN dann einen guten Saisonstart haben.
Ja, alles klar. Danke für deine Zeit und viel Erfolg.
Sehr gerne, Dankeschön.
Also zu den Fakten gleich einmal. 24 Feldspieler und 4 Goalies zählt aktuell das Team von Christoph Wurm, hat er erzählt. Das Transferprogramm sei Stand jetzt abgeschlossen, sagt der Cheftrainer. Wenn wir einmal auf die Zu- und Abgänge schauen, beginnen wir mit den Abgängen. Mustafic, Afrifa, Birka, Bendra, Sumbu, Schama, Jastremski und Keuter, das sind einige Abgänge. Könnt ihr die alle, Lena, kannst du die alle nachvollziehen, auch im Hinblick darauf, was Christoph Wurm dazu alles so erzählt hat?
Ja, alle weiß ich nicht. Es sind halt schon einige Abgänge natürlich. Also es ist ja der halbe Kader gefüllt. Bei manchen Spielern ist es natürlich nachvollziehbar. Ja, Stremski, Keuter, das da teilweise halt einfach vielleicht sportlich zu wenig und dass sie einfach nicht oder nicht aufgegangen ist, so wie man es erwartet hat. Bei so Spielern wie Lord Afrifa finde ich schon schade im Nachhinein, weil man sich von Anfang an eigentlich schon mehr gedacht hat oder das Potenzial mehr da war, meiner Meinung nach. Und dass eben manche Spieler Mustafic, Bendra gehen, das ist halt einfach Teil vom Business, schätze ich. Also es ist irgendwo normal. Aber ja, so viele Abgänge in der Zeit jetzt sagt halt trotzdem, dass da vor allem jetzt die letzte Saison einiges nicht so abgelaufen ist, wie man es sich erwartet hat.
Das mit Sumbu kann ich verstehen, wie er es erklärt hat, dass der offenbar sie mit allem ein bisschen schwer dran hat, möglicherweise auch mit der Erwartungshaltung, die ein bisschen zu hoch war an ihm und dass er in gewohnter Umgebung nochmal versucht durchzustarten und das mit einer Laie zu lösen, das fand ich irgendwie sinnvoll erklärt. Dass Bendra oder so sich einfach verbessern, okay, das musst du zur Kenntnis nehmen. Herr Stremski fand ich auch unter den Erwartungen, nachdem er ihn als sogenannten Performance-Spieler geholt hat, für das waren die Boardierl nicht genug und ein bisschen sprinten. Also im Grunde, ja, wird bei Afrifa, Schama und so weiter, das waren eigentlich einmal sehr vielversprechende Leute, die offenbar keine Aufwärts-, sondern eher eine Arbeitsspirale gehabt haben, weil ich gehe jetzt einmal davon aus, dass sie sich nicht gemeinsam darauf verständigt haben, den Afrifa nicht in der ersten Besturm zu sehen, wenn sie das Potenzial eigentlich in ihm sehen würden. Also ich gehe einmal davon aus, dass sie zumindest nach eigener Einschätzung in der sportlichen Leitung des SK Sturm entschieden haben, okay, das geht sich nicht aus. Und dass der dann beim Bundesligisten einen eigenen Platz findet, ist ja dann eh nicht unsinnvoll, würde ich jetzt einmal sagen, aus Spielersicht und aus Sturmsicht. Weil da kann man zumindest noch verweisen darauf, dass man wieder einen Bundesligaspieler ausgebildet hat, wenn er dort funktioniert. Also ja, sind viele Abgänge, wird halt wieder dazu führen, wie der Christoph Wurmer selber sagt im Interview, dass man da natürlich einiges zu tun haben wird, um daraus eine Mannschaft zu formen.
Ja, jedenfalls. Durchaus leider auch mit Erfahrung weg, aber gut, jetzt ist die letzte Saison nicht so gut gelaufen. Kann ja auch fast nur besser werden und warum soll es nicht jüngere Kollegen auch so gut oder sogar besser machen können. Wenn wir auf die Zugangsseite schauen, stehen da momentan auf der halben Seite Julian Halwachs, Kelechi Namdi, der vorher schon angesprochen wurde, Niklas Lang, Elijah Roche, wobei der ja durchaus auch schon oben angedockt hat, Jonas Kollar im Tor und Peter Moser, der von der Akademie in Wolfsburg, glaube ich, gekommen ist. Wer ist da für dich, Lena, der spannendste neue Name?
Ja, du hast ja gerade gesagt, Elijah Roche ist eben auch schon oben dabei, aber ist natürlich sehr spannender Spieler und sonst würde ich auch Namdi nennen am ehesten. Und bei einem Spieler wie Niklas Lang bin ich halt einfach gespannt, wie das und ob das aufgeht, dadurch, dass er doch zuletzt jetzt in der vierten Liga gespielt hat. Und ob das ja so wird, wie man sich's vorstellt, dass der die Rolle als Wandstürmer von einnimmt und fleißig Tore schießt.
Hoffentlich ist er ein besserer Wandstürmer, als eine gewisse Verpflichtung von Aston Villa letztens war. Ich bin die Erste.
Was aus dem wohl wird jetzt?
Gute naja. Frage. Ich finde Namdi auch sehr spannend, weil ich auch mit Christoph Wurm auch noch kurz geredet habe, weil der Christoph Wurm ist ja eher Wiener nahe grundsätzlich aus seiner Vita heraus. Und hat auch gesagt, dass er den Namdi eigentlich schon aber nur so zuschauen immer schon auf der Liste gehabt hat. Er war jetzt 3 Jahre bei der Vienna und war echt so durchgehend Leistungsträger. Ich kenne auch einige Vienna-Supporter da in Wien und die sind alle durch die Bank nicht froh, dass der geht. Also die haben mit dem eigentlich eine ziemliche Freude gehabt und sind ein bisschen angefressen, dass der Verein den ziehen hat lassen, eben trotzdem dort viel Geld drin ist. Also die Vienna ist ja mit einer der Aufstiegsaspiranten auch budgetär. Und da hat man nicht viel Verständnis dafür, dass man so einen Spieler zu Sturm 2 gehen hat lassen. Aber uns soll es recht sein. Angeblich ist das ein guter Kicker.
Ist ja eigentlich aus der Rapid-Jugend, hat aber dann seinen Weg in Salzburg fortgesetzt bis zur U18. Dort war es dann aber vorbei für ihn. Und dann ist er über Vienna 2 zur Vienna ersten Mannschaft gekommen und hat dort, ja, war er eigentlich Stammspieler auch in der letzten Saison, wenn man so auf die Statistiken schaut und hat immerhin auch den einen oder anderen Assist für sich verbuchen können. Ich glaube, es ist einer, der durchaus Dynamik mitbringt auf der Seite. Es ist ja auch, glaube ich, ein Spielertyp, der ganz gut auch gefragt wäre in der ersten Mannschaft bei Sturm, da auf der rechten Außenbahn. Also vielleicht kann der ja sein Potenzial tatsächlich abrufen und sich da gut weiterentwickeln. Niklas Lang, Lena, hast du schon angesprochen, da hofft man natürlich, dass die Connection Jürgen mit Christoph Wittenwas eine gute ist, weil der kennt den, weil er ihn als junger Bub irgendwann einmal trainiert hat und der ja dann über den Umweg quasi Mattersburg, wo er jetzt ja die Liga komplett zerschossen hat, den Weg zu Sturm gefunden hat und dann hoffentlich dort auch einschlagen wird.
Ja, grundsätzlich, wenn der Transfer funktioniert und der also quasi dieser Typ ist, der ein bisschen dafür sorgen kann, dass Sturm 2 nicht mehr das Team mit den wenigsten Toren in der zweiten Liga ist, dann hätte man dort unten schon den gefunden, den man oben ja noch immer sucht. Weil das ist, so wie es der Christoph Wurmer beschreibt, genau dieser Typ Stürmer, den der Fabio Ingolitsch gern noch hätte. Ob das Ligenlevel, das er raufhüpft, über zwei Spielklassen hinweg gleich kompensierbar ist, weiß ich auch nicht, das weiß glaube ich der Christoph Wurm selber noch nicht, aber wenn es funktioniert, war es eine gute Idee.
Auch bei Rapid 2 im Zwischendurch gewesen, immerhin 34 Spiele gemacht für die Zweier von Rapid schon, aber hat eben dann den Weg übers Burgenland gebraucht, wieder über seine Heimat und probiert es jetzt wieder in der zweiten Liga sozusagen.
Mattersburg ist übrigens am Weg zurück, gell? Das verfolgt sie ja eh, die sind schon wieder in der Regionalliga.
Das wird wieder was mit einem Ausflug ins Pappelstadion eventuell in
Nahrung. Pappelstadion ist schön wie eh und je, erzählen mir die Burgenländer, die ich kenne.
Sehr gut.
Vielleicht können wir nächstes Jahr schon einen Ausflug machen, wenn sie in der zweiten Liga spielen.
Das wäre doch was. Wenn die Schnitzelsemmel noch immer so gut ist wie damals.
Bockhändl hat es doch immer gegeben. Andi Herzog mit Bockhändl-Haxen im Mund. Das ist mein Bild vom Mattersburger Pappelstadion.
Sehr schön. Aber ich habe dort auch eine sehr gute Schnitzelsemmel in Erinnerung. Aber panieren kannst du offenbar generell sehr gut.
Mattersburg wird baniert.
Die Einbindung der Spieler aus der Akademie wird jedenfalls eine größere Rolle spielen, hat Christoph Wurm gesagt. Und davon zeugt auch eine Startelf bzw. ein Kader im Test gegen Honvéd. Den habe ich zumindest auf der Honvéd-Website ausfindig machen können. Da waren unter anderem bereits dabei Paul Lechner, Timo Petritsch, Dion Schala und Connor Höhnlein, die alle so aus der eigenen Akademie gerade dabei sind, aufzurücken. Lena, jetzt können wir über die Qualität dieser Leute noch nichts Großes sagen, aber inwiefern ist es doch auch der richtige Zugang jetzt aus deiner Sicht.
Ja, es wird ja auch von Barentzen gepredigt, dass man diesen Weg geht und hat wahrscheinlich schon auch Sinn, vor allem jetzt, wenn ich an die Zwarer denke, dass man da einfach mehr mit Akademiespielern arbeitet, die sich vielleicht gut mit dem Verein identifizieren können, weil das ja doch verbesserungsbedürftig ist oder war vor allem die letzte Saison, würde ich sagen. Und ja, einfach Spieler vielleicht auch hochzieht, die für den Verein brennen und einfach auch das Interesse haben, beim Verein vielleicht zu bleiben und dadurch ein besseres Gefüge vielleicht entsteht.
Ja, man spricht es ja ganz offen an, vom Parenzen abwärts, dass man mit den Zukäufen nicht gut gefahren ist, dass man das Projekt quasi für beendet erklärt, mit relativ kostenintensiven Spielern aus europäischen Ligen. Und dass man da auf die eigene Identität und Nachwuchsschiene setzt, das war auch dem Christoph Wurm im Gespräch nach Ende der letzten Saison, das wir geführt haben, sehr wichtig, dass da ein Fokus drauf gesetzt wird. Also das war, glaube ich, von allen Seiten ein Paradigmenwechsel, der jetzt umgesetzt wird. Ich möchte nur kurz anmerken, Conor Hönlein ist ein Name wie aus einem Computerspiel, Fußballmanager aus den 90ern. Das ist ja herrlich, oder? Conor Hönlein.
Conor Hönlein, irgendwie, ja. Zusammengewürfelt. 16 Jahre alt, Conor Hönlein könnte sein Zweitligadebüt feiern, vielleicht in dieser Saison.
Wir da reden wir jetzt schon von 10er-Jahrgängen, gell, die da so
ja, anklopfen in dieses Org. Der ist noch 2009 geboren, im August. Ja, mal schauen, was aus den jungen Burschen wird. Einen zentralen Punkt haben wir jetzt eh schon ein bisschen besprochen, auch war eben dieses Scheitern der internationalen Transfers in den letzten Jahren. Das ist es ja eine Entwicklung, die eigentlich schon unter Andi Schicker begonnen hat. Spieler wie Keuter, Afrifa oder Sumbo sind ja noch unter Schicker gekommen, 2024 bzw. Anfang 2025. Warum, Jürgen, glaubst du, ist diese Idee, 17-, 18-jährige Spieler aus Deutschland, Frankreich etc. nach Graz zu holen und hier zu entwickeln, nicht aufgegangen?
Also ich fürchte, dass es, ich glaube aus mehreren Gründen, aber in erster Linie, was der Christoph auch kurz angedeutet hat, diese Phase der Integration dauert bei so einem jungen Leuten länger. Wenn du oben einen 19-, 20-Jährigen holst, der für die erste Mannschaft in Frage kommt, geht das offenbar schneller, als wenn du unten jemanden holst, der quasi nur ein Teenager ist, von daheim weggeht und bei einer einigermaßen als Profimannschaft zu bezeichneten Mannschaft Fuß fassen muss in einem komplett neuen Umfeld und Setting und in einer Liga, wo du gegen Raubeine aus Amstetten und gegen einen FAC spielen musst, wo du einfach wahrscheinlich zuerst einmal mit die Knie schlotterst, wenn du da auf diese Leute zulaufst. Das ist, glaube ich, einfach eine andere Welt als dieser ein bisschen cleane Nachwuchsfußball, den sie bis dahin gekannt haben. Dann, glaube ich, kommt da das Sparthema dazu, dass man einfach kein Geld mehr hat für sowas. Das ist ganz ein simpler Grund, weil man kann nicht oben sagen, man spart ein, versucht die Kader zu reduzieren und unten kauft man Potenzialspieler, 17-Jährige aus Frankreich und irgendwo sonst noch her zusammen, damit man unten eine gute Mannschaft hat. Also ich glaube, das lässt sich dann auch schwer argumentieren. Ich glaube, das sind die zwei Hauptstränge, woran das liegt. Und dass man grundsätzlich als Sturm oder als Verein wie Sturm einen Fokus auf Identität, Nachwuchs, eigene Leute setzen möchte, ist auch von der Außenwirkung, wie sowas ankommt, glaube ich, nicht die schlechteste Idee.
Lena, was ist dein Take
zu dem Thema? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also das Thema eben Eingewöhnung ist in dem Alter wahrscheinlich schon ein größeres. Also wenn du jetzt ein bisschen älter bist und zur Sturm kommst und das halt einfach wahrscheinlich auch nicht vergleichen kannst, wenn ein Spieler zu Sturm 2 kommt versus wenn er in die 1er Kampfmannschaft der Männer kommt. Also die Betreuung und so weiter ist ja dann doch eine andere und ist man wahrscheinlich als Spieler schon ein bisschen mehr auf sich selber gestellt, als wenn man gleich in die Profimannschaft kommt. Deswegen, ja, ist das wahrscheinlich schon ein Thema und eben wie der Jürgen sagt, auch finanziell ist es natürlich jetzt nicht unbedingt vertretbar, dass man dann so internationale Talente hat, wenn man das Geld nur dafür hat.
Ja, und ich glaube, das Scouting muss halt da echt sitzen, wenn man da Geld ausgibt. Also jetzt wissen wir nicht, was aus Daniel Sumbo dann am Ende des Tages wird. Genau kann man es nicht sagen, aber wir wissen zumindest, dass nicht wenig Geld ausgegeben wurde. Und wahrscheinlich, ich meine, natürlich glaube ich auch, dass gerade so Scouting, Charakter-Scouting sozusagen in dem Alter sehr schwierig ist, weil natürlich sind da Spieler, die sagen, ja okay, träumen von der großen, weiten Fußballwelt, von der großen Karriere, hören dann vielleicht noch einen wie Sturm und sagen, okay, ich spiele in eineinhalb Jahren international oder so. Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube auch, dass da auch zu viel schiefgegangen ist im Scouting und in der Umsetzung in der Ebene und dass das vielleicht auch deshalb dann ja, zu teuer war und man hat zumindest irgendwo gelesen, dass ja auch das ein Teil des Grundes war, warum der technische Direktor dann am Ende des Tages gehen musste unlängst, weil der ja auch mitunter für die Planungen für Sturm 2 und diese internationalen Transfers mitverantwortlich war, ist nicht so gelungen. Vielleicht ja, ist ja die Rückbesinnung auf die eigenen Talente der richtige Weg. Das ist sowieso was, was wir ja immer wieder betonen, dass man dann noch viel mehr reinschauen muss, jetzt nicht nur, was da an Spielern kommt, sondern auch, wie man sie ausbildet und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die das ähnlich sehen und uns auch immer wieder zutragen, auch durchaus verdiente Leute rund um den SK Sturm. Also hoffen wir, dass das in eine gute Richtung geht und auch da generell mehr Wert auf die Akademie gelegt wird.
Da ist halt dann die Frage, der neue Mann Philipp Kaufmann, der zuerst arbeiten soll und dann reden, wie ich in Irtning gelernt habe, ob der dann auch wieder dafür zuständig ist, weil von seiner Vita und von seinem CV her ist das schon eher jemand, der europaweit oder weltweit Leute sucht, weil das ist schon jemand, der Kaderplaner ist und keiner, der, glaube ich, Prozesse in-house mit einer Akademie gut vorantreibt, aber vielleicht irre ich mich, da müssen wir dann noch genauer nachfragen, wenn es soweit ist und wir mit ihm reden können oder dürfen. Es wäre interessant, wie die Rolle neu definiert wird, ob es nur der Jobtitel ist, der anders heißt, oder ob er auch wirklich eine andere Rolle hat, als es der Benny Schunk haben hätte sollen.
Ja, auch der Frage werden wir auf jeden Fall nachgehen in den nächsten Wochen. Ja, Intensität reinbringen und als Team auftreten waren so zwei Dinge, die Wurm im Interview erwähnt hat. Das will er sehen, damit war er offensichtlich unzufrieden in der vergangenen Saison. Dazu kommt, dass man jetzt sich auch schon spielerisch an die Einser anpasst, auch mehr Fokus auf Ballbesitzphasen legen möchte, inklusive der ganzen Einsparungen, die man auch hinnehmen muss. Lena, klingt das im Hinblick auf die neue Saison schon nach einer ziemlich großen Aufgabe, oder?
Ja, Riesenaufgabe eher. Also alles gleichzeitig sparen und verjüngen und umstellen auf Dreierketten, das ist halt eine Riesenherausforderung, denke ich. Wie das dann auch schon wird, kann man jetzt, glaube ich, schwer sagen, aber es ist auf jeden Fall viel auf einmal. Und es ist aber gut, dass man da mit der Ansa-Mannschaft irgendwie im Einklang ist, finde ich. Also, dass man das zumindest adaptiert an die Spielweise. Und einfach diese Spieler, die jetzt bei Sturm 2 sind, das schon ein bisschen verinnerlichen. Wenn sie den Step vielleicht nach oben machen, dass sie diese Spielweise einfach schon kennen und denen vertraut sind, also finde ich.
Das ist, wenn man jetzt da drauf bleibt, sicher ein guter Punkt. Das ist halt was über ein paar Saisonen dauert, bis das greift, dass die von unten kommen, schon wissen, was zum Tun ist. Das wird diese Umstellung und so grundsätzliche Änderungen in der Spielweise und in der Herangehensweise, das dauert einfach ein bisschen, bis das funktioniert. Grundsätzlich ist es aber, ich glaube, man sollte diesen Weg generell weiter verfolgen, dass man da auf diese Ausbildungsschiene und die eigenen Nachwuchsspieler setzt, auch wenn man vielleicht einmal in die Regionalliga runterrasselt für ein Jahr. Also ich finde, dass man dann trotzdem dabei bleiben sollte, so wie es auch die Young Violets jetzt gemacht haben und so weiter, dass die halt dann einfach wieder aufsteigen, aber den Weg nicht verlassen. Ich hoffe, dass man da dann mutig und standhaft genug ist, das durchzuziehen und sie nicht wieder einen Satellitenclub zu suchen, der dann halt zweite Liga spielt, mit dem man kooperiert stattdessen. Also ich wäre schon gewillt, dass man das jetzt tatsächlich durchzieht.
Ja, das sehe ich auch so. Und Jürgen, dann gab es auch noch News aus dem Staff, die der Christoph Wurm dir erzählt hat. Es wurde nämlich Lukas Zottler als Analyst nachbesetzt, und zwar mit einem Mann, den du auch ganz gut kennst.
Ja, der Simon Golgitzer ist jetzt der neue Analyst bei Sturm 2, der jetzt im Trainingslager seinen Job begonnen hat. Der war zuständig für Taktikanalysen auf 90minuten.at für eine relativ lange Zeit. Da war er, glaube ich, noch in Trainerausbildung, ich glaube, er ist jetzt noch jung, aber er war damals wirklich noch jung und hat sich da einer Taktikanalyse-Schiene angenommen, die es damals auf 90 Minuten gab. Das ist jedenfalls jemand, mit dem wir uns mal unterhalten könnten. Der hat in dieser Hinsicht, glaube ich, durchaus einiges zu sagen.
Auf jeden Fall war auch schon in Horn tätig bei der SV Ried und auch bei der Austria. Und auch da gibt es eine Parallele. Da kennt er nämlich auch den Christoph Wittern was sehr gut, weil der war ja, wie wir wissen, auch im Nachwuchs der Austria tätig. Und daher kennen sich die beiden auch aus vergangenen Tagen. Und dann gibt es da noch eine Personalie, die ihr im Interview besprochen habt, Jürgen, nämlich Stefan Hirländer. Und da kristallisiert sich doch langsam heraus, wie die Rolle vom Hirli bei Sturm in Zukunft ausschauen soll.
Ja, der Hirli ist heute Dienstag ins Trainingscamp nach Leupersdorf nachgereist, um weiter ins Training einzusteigen und dort wahrscheinlich auch zu bleiben, weil was wir jetzt so gehört haben von ihm und von Christoph im Interview und auch sonst von Michael Parenz in letzter Zeit, ist das jetzt schon so, dass sich relativ klar herauskristallisiert, was der Stefan Hirländer in Zukunft bei Sturm wie machen sollte und dass man sich im Grunde jetzt im Laufe dieser Woche einigen sollte, dass das auch unterschriftsreif wird, dass er schon nachgefahren ist und weiterhin schon im Trainerteam der Zweier mit eine Rolle spielen wird, wie er es letzte Woche schon auf freiwilliger Basis ohne einen Vertrag gemacht hat, ist ein weiteres Indiz dafür, dass man wohl kurz vor dem Abschluss steht, was wir gut finden.
Auf jeden Fall. Mhm. Also bei so einem jungen Team braucht es jede Form von Erfahrung und Christoph Wurm hat es ja nicht nur einmal betont, auch als ja Jakob Jantscher schon reingeschnuppert hat in den Trainerberuf, dass er so ein Profil gerne im Trainerteam hätte und wenn es dann nur dazu so jemand ist wie Stefan Hirländer, wo es kaum einen gab oder gibt in den letzten Jahren, der so professionell vorangegangen ist als Sturmkapitän, dann kann das dem Team nur zuträglich sein, glaube ich.
Und vor allem noch eine Ergänzung geht es dem Hirli und in diesem ganzen Paket geht es auch darum, dass er nicht nur Co-Trainer oder Assistenztrainer bei der Zweier wird, sondern auch in der Geschäftsstelle, im Sportmanagement, in diesen ganzen Bereichen eine Rolle spielen wird, wo er aufgebaut wird als einer der, die in Zukunft da auch noch andere Aufgaben im Verein übernehmen könnten. Das ist was, was er wollte, um diese Rolle für sich zu definieren und das wird auch, wenn das unterschrieben wird, so ausschauen, dass er da in mehreren Bereichen eine Rolle spielen wird. Wir werden aber jedenfalls, sollte das tatsächlich diese Woche finalisiert werden, vielleicht schon nächste Woche mit dem Hirli auch ein längeres Gespräch dazu führen, wie das denn genau ausschaut. Wir sind jedenfalls im ständigen Austausch dazu. Also sobald es fix ist, werden wir es genauer da fragen, wie es ausschaut.
Genau so ist es. Also mehr dazu auch demnächst bei Black FM. So viel, wenn euch nichts mehr dazu einfällt, zu unserer Vorschau auf die Zweier sozusagen und dem Interview mit Christoph Wurm. Und damit kommen wir auch schon zum
Nachrichten. Na, jetzt können wir noch vielleicht ergänzen, ja? Weil wir gerade dabei sind. Es gibt ja neue Anstoßzeiten in der zweiten Liga.
Das stimmt.
Packen wir da vielleicht noch dazu. Der Standardspieltag Heimspiel wird Samstag 15.30 Uhr sein. Also von diesem 20 Uhr ist man jetzt weg. Es kann nur sein, dass in den Sommermonaten am Anfang nur das spätere 17.30 Uhr Termin gewählt wird, weil es gar heiß ist. Aber 15.30 Uhr Samstag wird der Spieltermin, was insbesondere herausfordernd wird, wenn die Einser im Donnerstagszyklus Europacup spielen sollte, Conference League und so weiter, ist es mit diesen knapp darauffolgenden Spieltagen der Zweier und den großen Kader, den die Einser dann braucht, für den Christoph Wurmer zusätzliche Herausforderung, dass er oftmals auf jemanden verzichten muss, umso mehr, wenn man auswärts vielleicht Freitagabend schon spielen muss, dann geht es eh schon gar nicht mehr. Also ist ein weiterer Mühlstein, der um den Hals des Zweier-Trainers hängt, dass er mit seinem Kader da sehr flexibel sein wird müssen.
Yep. Die ersten Runden sind
auch schon... Wir spielen übrigens wieder in Gleisdorf.
Ja, das... ist leider so, bleibt dabei. Die ersten Spieltage wurden auch schon fix fertig terminiert und da kommt es in der ersten Runde auch schon zu dem Kuriosum, dass Sturm 1 und Sturm 2 fast gleichzeitig spielen. Am 1. August ist nämlich Sturm 1 im Einsatz ja in Tirol um 17 Uhr und um 18.30 Uhr spielt Sturm 2 bei der Vienna. Also da kann man sich dann kann man dann vom einen Spiel ins nächste switchen, wenn man es am Schirm verfolgt, oder sich für eines entscheiden, wenn man vor Ort sein möchte. In der zweiten Runde ist es dann jedenfalls so am 8. August, dass man zu Hause spielt und da ist Kickoff um 17.30 Uhr gegen den FAC. Auch das steht schon fest. Und in der dritten Runde spielt man ebenfalls daheim, auch da ist 17.30 Uhr Ankick, gegen die Admira. Also das ist durchaus ein Termin, wo man danach, wenn man zum Beispiel auch öffentlich anreisen möchte aus Graz, noch heimkommen kann. Und da wäre es mir vielleicht einmal überlegen, auch hinzufahren. Sonst muss ich ihn Heimo fragen, ob er dann tatsächlich mir mal mitnimmt oder uns. Aber das ist ein anderes Thema. So viel zur zweiten Liga. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Nachrichtenüberblick ohne Jingle. Liebe Grüße an Michael Pelitz, der hoffentlich schon eifrig daran arbeitet und den bald der Weltöffentlichkeit präsentieren wird.
Der regt sich parallel im Black FM-Chat wahnsinnig auf über Argentinien, die Dressen.
Dafür hat er wieder Zeit zum Motschgern, gell? Aber wenn wir seit Monaten auf einen Jingle warten, naja. Der erste Punkt ist ein Thema, das in den letzten Tagen aufgekommen ist, ein durchaus ungewöhnliches Kaderthema beim SK Sturm, und zwar hat sich Emanuel Aivo erfolgreich zurück ins Sturmtraining geklagt, wenn man so will. Die Vereinigung der FußballerInnen ist aktiv geworden, nachdem der Verteidiger von Sturm in die zweite Mannschaft versetzt worden ist. Da gab es am Sonntag eine Aussendung der VDF, in der es heißt, dass Aivo eben, wie bekannt war, mit Trainingsauftakt eben versetzt worden ist in die zweite Mannschaft und nur individuell trainiert hat. Und die Gewerkschaft daher nach Beschwerde von Aivo beim zuständigen Senat der Bundesliga einen Antrag eingebracht hat und auch eine einstweilige Verfügung beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz. Und dadurch ist es so gekommen, dass Aivo jetzt wieder am Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft teilnehmen darf. Dazu gibt es auch ein Zitat des VDF-Vorsitzenden Gernot Baumgartner, der sagt: Zielen Maßnahmen eines Vereins darauf ab, einen Spieler zu einem Wechsel oder einer vorzeitigen Vertragsauflösung zu drängen, bewegen wir uns aus unserer Sicht im Bereich von Mobbing und Diskriminierung. Sei ganz offen gesagt, wir waren eigentlich dabei, ein Interview mit dem VDF-Vorsitzenden zu führen. Das hat sich schon in der Anbahnung befunden, ist dann aber nicht zustande gekommen, weil es leider keine Rückmeldung mehr gegeben hat an diesem Aufnahmetag, wo wir das Interview ausgemacht hätten. Vielleicht können wir es irgendwie noch nachreichen, weil ich hätte da schon noch die eine oder andere Frage gehabt. Fakt ist, dass Aivo jetzt wieder zurück im Mannschaftstraining ist von Sturm, und es betrifft ja eigentlich, obwohl er der Anlassfall war, nicht nur ihn, nämlich auch Niklas Geierhofer, der ebenso versetzt worden ist in die zweite Mannschaft, und Amadi Kamara, mit dem man nicht plant, sind jetzt wieder zurück im Training der ersten Mannschaft. Und Sturm stellt das ja eher so dar. Jürgen, du hast dich ja auch versucht, ein bisschen schlau zu machen in der Richtung, dass man dieses Degradieren ja eigentlich nicht so sieht und dass man ja eh sehr kooperativ und vor allem transparent war mit den entsprechenden Spielern, und man das jetzt aber am Ende des Tages so hinnimmt aufgrund der Maßnahmen der VDF.
Ja, das ist das, was Sturm im Endeffekt gesagt hat: Wir nehmen das zur Kenntnis und werden uns da jetzt nicht irgendwie groß wehren, sondern wir lassen sie halt oben wieder mittrainieren, was aber nichts daran ändert, dass man für diese Leute versuchen wird, eine Alternative zu finden, die nicht mehr Sturm Graz heißt. Wo sie dann die Hauptfrage für mich stellt: ist es tatsächlich Mobbing und Diskriminierung, wenn ich jemanden, mit dem ich ein Dienstverhältnis beenden möchte, weil es halt nicht passt, wie es in allen Arbeitsverhältnissen dieser Welt auch immer wieder mal vorkommt, dass halt nicht passt und man sich trennt, und den dann auf einer professionellen Ebene, was Sturm 2 ja ist, es ist ein Profifußballverein, weiterhin sich fit halten lässt und den Trainingsbetrieb aufrechterhalten lässt, dass der die Möglichkeit hat zu sagen: Ich werde gemobbt und ich muss wieder oben mittrainieren. Da bin ich, wie soll ein Fußballverein dann jemals seinen Kader irgendwie ändern, umstrukturieren, erneuern, wenn man in einer Sommerübertrittszeit nicht mehr sagen kann: Okay, wir machen nicht mehr gemeinsam weiter. Und wir finden eine Lösung, bis dorthin trainierst du aber dort mit.
Ja.
Bin ich ein bisschen auf der Seite vom Fußballverein in dem Fall, muss ich ehrlich
sagen. Ja, ich finde die Aussagen Richtung Mobbing und Diskriminierung, also da würde mich schon interessieren, ob der VDF das wirklich so bekannt war, dass das so ist, oder ob man das jetzt einfach auch so dargestellt hat, um quasi auch dieses, weiß ich nicht, Exempel ein bisschen zu statuieren und diese Rückkehr ins erste Mannschaftstraining zu erwirken. So oder so fordert ja die VDF auch eine Präzisierung im Kollektivvertrag, also so genau scheint das alles nicht geregelt zu sein, ob jetzt auch mittrainieren in einer zweiten Mannschaft, die ja auch in der zweiten Liga spielt, die zumindest semi-professionell ist und wo es auch Profivereine gibt, ob das jetzt den Vertrag erfüllt oder nicht, scheint nicht so klar zu sein, jedenfalls.
Ja, ich glaube, das wäre jedenfalls einmal ein interessantes Thema für ganz grundsätzlich, weil wo beginnt es dann und wo hört es auf? Was ist, wenn ich in der zweiten Mannschaft von Sturm bin, dann schaffe ich es nach oben, spiele dort eine halbe Saison oben mit, weil sich wer verletzt hat, dann muss ich wieder zurück. Ist das dann auch Diskriminierung, weil ich wieder runter gegradet werde? Oder ist das dann nur, weil ich dort begonnen habe, was anderes und das gilt nur, wenn ich schon oben war und dann runter muss? Ist alles ein bisschen eine Definitions- und Ansichtssache, meiner Meinung nach.
Ja, Lena, hast du noch irgendwas zu sagen zum Fall Aivu?
Ja, ist ein bisschen absurd, finde ich. Vor allem, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, dadurch, dass Ingolic betont hat, oder generell seit dem Sturm betont wird, dass da eigentlich klar kommuniziert worden ist und das ja irgendwo ein Teil des Fußballbusiness ist, dass wenn der Spieler einfach nicht für den Trainer passt oder die Leistung und so weiter nicht passt und man sagt, man trennt sie eher und man möchte den Spieler trotzdem weiter unterstützen und dann die Möglichkeit wenigstens gibt, dass er bei der Zweier weiter trainiert, dass das dann so ausartet, ist halt, also bin ich auch eher auf Seiten vom Verein, weil für mich ist das jetzt, fällt das jetzt nicht unbedingt unter Mobbing, wenn ich ehrlich bin und von außen betrachtet.
Ja, und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn man ein bisschen zurückschaut in der Geschichte des Emanuel Aivu und sich in Erinnerung ruft, als er damals von der Admira zu Rapid gewechselt ist im Jahr 2021. Da war er dann nämlich plötzlich nicht mehr bereit, im Kader zu stehen für die Admira, um somit auch seinen Wechsel zu Rapid zu forcieren. Also ganz so genau mit seinem Arbeitspapier hat er es da offensichtlich auch nicht genommen damals.
Ja, unabhängig von all diesen Geschichten sei auch hier angemerkt, was besonders bei Aivu, bei den anderen zwei nicht so, aber besonders bei Aivu an Kommentaren auch bei uns abgerotzt wird zu diesem Thema, wenn man das postet, ist auch durchaus bemerkenswert, wo man da beginnt, sportliche Leistungen in der letzten Halbsaison mit Persönlichkeit und anderen Themen zu vermischen. Nicht angenehm, was da aus allen immer heraussprudelt, sobald ein bisschen ein kontroversielleres Thema wo ist. Oder einfach nur jemand, der nicht so ausschaut wie die Mehrheitsbevölkerung.
Das ist jedenfalls richtig und das ist ja, alles andere als wünschenswert. Und wir gehen natürlich, wenn das bei uns gepostet wird, dagegen vor. Und Kritik muss immer möglich sein, aber Beleidigungen jedweder Art gehen gar nicht, in gar keinem Fall, auch in diesem nicht. So viel zu dieser Sache. Ein weiterer Punkt auf unserer Liste ist auch ein negativer aufgrund eines anderen Grundes, nämlich Philipp Ruschka hat sich schon wieder verletzt in einem Testspiel, das unlängst absolviert worden ist. Jetzt hat er schon große Teile der Frühjahrssaison mit Muskelproblemen verpasst. Jetzt ist er auch, Lena, ganz sicher, nicht nur in den kommenden Wochen, sondern auch in den ersten Wochen der neuen Saison, nicht dabei.
Sehr bitter, finde ich. Für mich ist Ruschka schon ein Spieler mit sehr viel Potenzial, aber es ist natürlich bitter, dass er jetzt wieder verletzt ist. Und sollte man sich vielleicht auch mal genauer anschauen, woher das kommen könnte oder woran das vielleicht liegt.
Ich glaub, Kollege Wonisch hat eine gute Theorie.
Ich wollte gerade sagen, der Frank hat es, glaube ich, in der Black FM-Gruppe erwähnt, dass man da vielleicht einmal die Ernährung genauer anschauen sollte. Also der Rinkerstock da vielleicht einmal drüber schauen sollte. Aber ja, sehr, sehr bitter.
Wir unterstellen dem Philipp Ruschka jetzt aber nicht, dass er zu Hause nur Schnitzel isst. Das kann er einfach nur Pech gewesen sein, dass er sich wieder verletzt hat. Aber es sind halt schon sehr viele Muskelprobleme bei so einem jungen Spieler in sehr kurzer Zeit. Also Irgendwas ist schiefgegangen.
Schade. Hoffentlich kommt er trotzdem bald wieder zurück und weitere Muskelverletzungen bleiben ihm dann erspart. Irtning bzw. Trainingslager ist generell noch ein Thema in unserem Nachrichtenüberblick. Da gab es Testspiele und zum Thema Testspiele gibt es auch noch eine Zusatzinfo, Jürgen.
Genau, wem es vielleicht aufgefallen ist, die wurden gegen den LNZ Cherkasy und auch gegen Kosice nicht übertragen bei Sturm TV. Das hat einerseits mit einem wiederum dem Sparkurs im Verein zu tun und andererseits damit, dass man im Moment keinen geeigneten Produktionspartner hätte, wie wir aus Messendorf erfahren haben und schon in Irtning erfahren haben eigentlich. Auch bei den verbleibenden Tests bis zum Spiel im Europacup gegen Karlsdorf, Hiroshima und Szczecin, heißt es glaube ich, am 8., 11. und 15. Juli wird nur Hiroshima wirklich im TV zu sehen sein für die Sturmfans. Und dazu heißt es von Sturm grundsätzlich noch weiter, sollte die Situation so bleiben, wie sie aktuell ist, also Sparkurs und Produktionsthema, müssen wir vermutlich für die nächste Vorbereitungsphase die Entscheidung treffen, ob wir ausgewählte Spiele kostenlos oder alle Spiele kostenpflichtig auf SK Sturm TV Plus übertragen. Wir versuchen diesbezüglich die Meinungen der Fans über Social Media abzufragen und einzubeziehen. Eine weitere Alternative wäre noch, hat man dann noch nachgelegt, eine Medienkooperation, wie es es schon mal mit Krone TV gegeben hat, da ist man aber nicht so glücklich drüber, glaube ich, gewesen. Da hätte man wieder nur beschränkt Einfluss auf Qualität, Werbung und Kommentatorenauswahl, heißt es da von Sturm. Also schauen wir mal, wo das hinführen wird und wo es in Zukunft so Nicht-Meisterschafts- und Pflichtspiele zum Anschauen geben könnte für uns.
Also meine Meinung ist jetzt, jeder Stream ist besser als Car-Stream. Also ich glaube, es verlangt jetzt niemand irgendeine Champions-League-reife Übertragung. Von dem her wäre es schon wünschenswert. Und ich meine, aus Laiensicht, jetzt ist es technisch nicht das Alleraufwendigste, zumindest irgendeine Übertragung zustande zu bringen. Aber ja, auch
ja, da. Ja, das Kostenthema ist in dem Fall, es ist schon ein bisschen eine Augenauswischerei, wenn ich jetzt da zum Sparen anfange, weil ich habe in Irtning erfahren, was die Produktion eines Streams für ein Testspiel kostet. Das ist nicht so schlimm für einen Verein wie den SK Sturm, wenn ihr da 5-6 Mal so einen Stream hinstellen muss, das kann Sturm sich leisten. Ob da das Sparen an falscher Stelle vielleicht angewendet wird, sei in den Raum gestellt.
Man war ja durchaus auf der Suche nach Presenting-Sponsoren, zumindest habe ich das auf der Website irgendwo gelesen, aber vielleicht hätte man das noch mit ein bisschen mehr Nachdruck machen sollen, um das auch damit abzusichern, die Übertragungen.
Ich wurde in Irtning gefragt, ob wir einen Stream powern wollen. Ich habe abgelehnt.
Das musst du unseren Kassier fragen.
Ich habe eben gesagt, ich kann das nicht entscheiden.
Ja.
Aber ich habe sogar von jemandem gehört, dass in Irtning, glaube ich, sogar dieses klassische Fan-AT-Setup vor Ort war, diese Kamera, die man immer wieder bei so Unterhausvereinen sieht. Das wird ja nicht so ein Riesenaufwand sein. Natürlich ist es eine andere Qualität jetzt vom Stream, aber es ist immer noch besser als nichts. Wenn man da wirklich sparen will und trotzdem was bieten will, dann ist das ja vielleicht zumindest irgendwie Alternative, denke ich, oder?
Ja, vor allem in Irtning ist ja auch vom Platz her, wo diese Spiele stattfinden, die Voraussetzung gegeben, dass man das relativ leicht aufbauen kann. Da gibt es eine relativ normale, ordentliche Tribüne, da gibt es über den Trainerbänken ein Gerüst, wo man das Training von oben beobachten kann. Also nichts leichter als dort der Kamera hinzustellen und ein bisschen hin und her zu schwenken. Mhm. Das kann ich mir jetzt auch nicht so schwierig vorstellen.
Jo, es ist jedenfalls so, wie es ist, und man schaut manchmal in die Röhre, wenn man
einen. Sind wir wieder einmal offiziell dagegen?
Wir sind ganz offiziell dagegen. Wo wir überhaupt nicht dagegen sind, sondern dafür ist, was Michi Erlitz so bei den Frauen macht, nämlich transfermäßig. Da ist unlängst wieder eine Spielerin dazugekommen. Sarah Pavlovic hat man ausgerechnet von der Austria nach Graz lotsen können. Die Austria ist ja momentan wieder auf großer Einkaufstour. Man fragt sich immer, woher das Geld kommt. Da gibt es einen sehr potenten Sponsor, glaube ich, der da viel Geld auf den Tisch legt, und es wird die ganze Liga abgegrast. Auch Sturm ist ja diesmal doppelt betroffen in der Transferzeit mit Lilly Brandl und Sandra Jakobsen, die beide jetzt Austria-Spielerinnen sind. Lilly Brandl ist zu Rapid gegangen, glaube ich. Gell? Da täusche ich mich jetzt. Yep. Muss ich, genau. Da muss man genau sein. Jedenfalls die Austria auf großer Einkaufstour. Dafür hat Sturm sich Sarah Pavlovic sichern können. Eine absolute Wunschspielerin, sowohl von Michi Elitz und auch Tode Czakovic. Eine Spielerin im zentralen Mittelfeld. Und die wird ja hoffentlich die Erwartungen erfüllen und bringt auch Erfahrung aus mehreren europäischen Ligen mit nach Graz. Das Einkaufsprogramm, so wird gemunkelt, wie wir so schön zu sagen pflegen, ist damit noch nicht abgeschlossen. Da könnte noch was auf uns zukommen. Und dann komme ich gleich zur nächsten Nachricht in diesem großen Nachrichtenüberblick. Habe ich dieser Tage das neue Sturmecho in die Hand bekommen. Das ist nämlich sehr schön geworden, weil es fast ausschließlich dem Frauenfußball beim SK Sturm gewidmet ist, sehr verdient, wie ich finde. Und da gibt es in der Cover-Story, in der sehr langen und sehr schönen, eine Passage, die mich hat aufhorchen lassen, weil da heißt es tatsächlich, die Sturmfrauen, die bis Ende der letzten Saison noch offiziell als Sturmdamen auftraten, freuen sich vielmehr über jede Verbesserung etc. pp. Und daraus habe ich geschlossen, dass das wohl heißt, dass die Sturmdamen als Sturmdamen-Geschichte sind. Und das ist ja doch etwas, was wir auch sehr oft auch angeprangert haben und nicht nur wir. Ich erinnere mich da auch gerade an unsere 10-Jahres-Veranstaltung, wo auch die Steffi Kovac das angesprochen hat, die überhaupt nicht verstanden hat, warum die ganze Zeit von Sturmdamen die Rede ist. Wurde sehr lang daran festgehalten, aber Jürgen, es sieht sehr danach aus, als ob man sich da jetzt, einen anderen Namen sucht. Einfach Sturmfrauen, so wie sonst überall auch.
Sind wir dafür und ich hoffe, es heißt einfach Sturmfrauen. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil was willst du uns umeinander tun? Das heißt, SK Sturmfrauen, fertig.
Jetzt müssen sie da nur schnell genug sein, dass sie die Social Media Handles sichern.
Oje,
ich habe schon nachgeschaut.
Da sehe ich schon wieder Probleme aufkommen.
Oh oh.
So, ich will jetzt da keinen bitte dazu inspirieren, den SK-Sturmfrauen-Ad auf Instagram zu stehlen. Bitte.
Hoffentlich haben sie das schon.
Wir könnten ihn stehlen und sichern, wenn es draufkommen sind, dass sie ihn brauchen, ihnen übergeben.
Ja. Oder uns abkaufen lassen. dazu wird das Geld füllen.
Sparkurs.
Jedenfalls sehr lobenswerte Sache. Das Ganze ist jetzt nur so Sturmecho offiziell in einem Halbsatz, aber ich glaube, da dürfte auch noch was kommen in nächster Zeit.
Lässt du dir das Sturmecho eigentlich noch per Ausdruck zusenden?
Ja, weil ich das sehr gerne gedruckt lese.
Kann ich verstehen.
Weil es einfach auch als gedrucktes Produkt, und da muss ich wirklich einmal ein Lob ausbringen, ein sehr, sehr gut gemachtes, schön designtes und generell cooles Produkt ist.
Ich stimme zu.
Muss ich sagen. Dann haben wir noch ein bisschen was auf unserer Liste. Jetzt sind wir dann auch bald durch. Aber Jürgen, du hast dich heute gewundert an diesem Dienstag, als du dir den Vorverkauf für das Heimspiel gegen die Hearts angeschaut hast.
Ja, beim Erstellen des Nachrichtenüberblicks wollte ich hineinschreiben, dass es ein Auswärtspackage gibt und dann ist mir die Zeugnisaktion der Kinder untergekommen. Da haben wir gedacht, das klingt irgendwie nach schlechtem Vorverkauf. Und dann habe ich mir die Stadiongrafik aufgemacht bei den Tickets und habe sehr viele noch in den Warenkorb zu verschiebende Plätze gefunden, inklusive bei uns in der Kurve. Also der Vorverkauf für die Hearts dürfte mäßig laufen, Urlaubszeit hin oder her, das ist ein Spiel, das ist so wichtig für den Verein, das muss eigentlich ein volles Haus haben und alles andere ist ein bisschen ein Schmoren, muss ich ehrlich sagen. Das Spiel wird natürlich auch von Sturm wieder unterirdisch promotet, da hört man gar nichts davon, da gibt es kein Aufruf zu irgendwas, außer dass man mit seinem Zeugnis ein Gratiskarten kriegt. Also warum man solche Spiele nicht mehr pusht in den sozialen Medien, das verstehe ich auch nicht. Das muss ja ab Anfang Juli muss da die Welle rollen normalerweise, dass man für dieses Spiel trommelt, aber offenbar nicht. Na gut, wie auch immer, fürs Auswärtsspiel in Edinburgh gibt es 1300 Tickets, großes Stadion, 29 Euro pro Stück. Der Verein bietet eine Flugreise an um 349 Euronen. Dieser Preis versteht sich exklusive Tickettransfers und Hotelübernachtung. Also Wer möchte, kurz entschlossen, da gibt es auch noch genug Tickets zum Kaufen und ich glaube Flugplätze auch.
So ist es. Und zu guter Letzt, Lena, gibt es noch zu vermelden einen Lückenschluss in der Kurve, in der Nordkurve?
Genau, das Loch in der Mitte von der Kurve wurde zugemacht. Ich habe es letztens auch mit euch geteilt, ich habe dann das Posting dazu gesehen von was auch immer für eine Baufirma das jetzt war.
Granit.
Danke.
Grüße gehen raus.
Genau, das war früher einfach dafür gedacht, dass man bei Konzerten, glaube ich.
Das Mundloch fürs Konzertequipment war das,
was eine Firma stattgefunden haben. Es gab, glaube ich, kein einziges Konzert in dem Stadion, oder?
Der Chemie. Im Neigen nicht, ne?
Ja.
Genau, und jetzt ist das zu, aber es ist leider nicht für mehr Kapazität zugemacht worden. Die Vorsängerproteste werden aber vergrößert und es passiert rund ums Stadion generell immer wieder was. Ich kriege es ja auch mit, dadurch, dass ich in der Nachbarschaft wohne. Der neue Rasen ist jetzt eh schon ein Zeitl da und neue Kabel fürs Flutlicht und so weiter. Es ist passiert sehr viel und es liegt da jeden Tag irgendein Müll herum und es tut sich auf jeden Fall sehr viel.
Gibt schon Anrainerproteste wegen dem Müll?
Nein, aber ich fotografiere immer schön brav die Dokumentation.
Dokumentiert schon für die Ausverwaltung.
Sehr gut.
Das Flutlicht, an dem die Kabel sind ja für die 30 Kilometer Kabel sind ja fürs Flutlicht verlegt worden, fürs Neue, das wir ja brauchen. Und ich glaube, die Lichtprobe war schon oder ist demnächst. Mhm. Also ich hoffe, die funktioniert, weil sonst ist wieder nichts mit dem Heimspiel gegen Harz.
Ja, das wäre gut, wenn da ein Licht brennt, da, wenn man es einschaltet. Ja, bitte, ja, ich bitte darum, auch das zu dokumentieren.
bin. Aber müssen wir jetzt in diesem Nachrichtenüberblick, bevor wir jetzt wen grüßen lassen, müsste man nicht jetzt auch kurz unsere Vermutung kundtun, dass man wahrscheinlich schon einen neuen Stadionsprecher gefunden hat?
Das ist richtig, ja. Also,
Weil mir wurde damals erklärt, im Gespräch mit dem Thomas Teppich, das kann man, glaube ich, auch nachhören, dass dieser neue Sprecher, es ist wohl ein Sprecher geworden, auch schon die Dressenpräsentation moderieren wird, beziehungsweise dort sprechen wird. Und da haben wir schon jemanden entdeckt, der jedenfalls im Schlusscasting dabei war.
Genau.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt sagen sollen, wer das war oder ob wir da wem dann zu nahe treten oder das vielleicht ein Blödsinn ist. Aber.
Sturm 2-Kenner haben die Stimme erkannt.
Es ist einer, der durchaus schon für Sturm tätig war und auch bei anderen Sportvereinen.
Genau. Aber es wird jetzt wohl nicht mehr lange dauern, bis das offiziell bekannt gegeben wird. Und da, ich bin schon vor allem neugierig, ob sie tatsächlich noch, es gibt ja auch Ersatzpersonen, die vom Thomas Teppich damals, aber Thomas Teppich Ankündigungen ist immer so eine Sache, aber es wurde angekündigt, es gibt auch Ersatzpersonen. Bin neugierig, wie sie das dann erklären und präsentieren werden, wer da für was, wie, wann zuständig sein wird. Bin schon gespannt auf diese Verkündung.
Sehr schön. Wer will damit am Ende dieser Sendung noch jemanden grüßen lassen, an diesem 7. Juli?
Ich will unter anderem heute die Fußballgruppe, die ich jeden Mittwoch mit meiner Anwesenheit beehre, seit 20 Jahren in Wien, die im Dunstkreis des Fußballmagazins Ballesterer stattfindet. Und da möchte ich den neuen Ballesterer sehr empfehlen und auch den Autor grüßen lassen, der eine Geschichte über das Altwerden im Fußballspielen geschrieben hat, wo es unter anderem auch um unsere Gruppe geht, wie so lauter so um die 50-Jährige noch immer jeden Mittwoch dorthin gehen und mit immer schlechter werdendem Fitness und Gesamtzustand versuchen, den Ball hinterher zu hecheln. Ist eine sehr schöne Geschichte geworden, kann ich jedem Fußballfreund nur empfehlen.
Sehr schön. Das Ballesterer liegt noch eingepackt im Vorraum bei mir, aber wir werden wahrscheinlich heute auspacken und dann reinlesen. Und ich habe es dir schon geschrieben, das Cover ist wirklich ausgesprochen hübsch
geworden. Das ist wirklich hübsch geworden, ja.
Lena, willst du auch noch wen grüßen lassen oder belassen wir es dabei?
Ich grüße tatsächlich wen, mir fällt sonst nie wer ein. Aber ich grüße meinen Nachbarn, den Lukas, der auch Sturmfan ist, mit dem ich immer sehr gern auch sehr kritisch über den Verein spreche und der mir immer wieder ein paar Insights gibt. Und genau, so, er hat mich mal gefragt, ob ich ihn grüßen kann. Jetzt ist der Moment gekommen.
Sehr schön, liebe Grüße, Lukas. Damit wären wir am Ende dieser Ausgabe 209 von Black FM. Wie immer richten wir ein ganz großes Dankeschön an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Sturm kommt also wieder auf Touren, nicht nur die erste Mannschaft, auch die Zweier befindet sich mitten in der Vorbereitung und hat hoffentlich einiges gelernt aus der vergangenen Saison und kann diesmal von Beginn an eine bessere Figur machen und auch sportlich die Klasse halten im besten Fall. Für Verwunderung, Ärger und Frust sorgen dafür weiterhin diverse Vorgänge und Rückmeldungen rund um die Themen Merch, Crowdfunding und Co. Langsam kann man sich da tatsächlich ein bisschen die Frage stellen, was eigentlich passieren muss, damit hier mal was grundsätzlich hinterfragt wird. Wir werden jedenfalls auch hier dranbleiben und sind natürlich weiterhin offen für euer Feedback und eure Beobachtungen rund um diese Themen, auch abseits des Sportlichen. Weil auch hier eigentlich und bei jedem im Verein und wer es mit Sturm hält, nur das eine eben, das immerwährende Motto gelten darf und das lautet alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.